Willkommen zu Auf Holzbauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan und
Witold
und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
Heute zu Gast im Podcast Tobias Götz vom Ingenieurbüro Pirmin-Jung. Tobias ist wirklich tief im Holzbau verwurzelt, war als gelernter Zimmerer sogar 2,5 Jahre auf Wanderschaft, hat Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Holzbau studiert und ist heute Geschäftsführer bei Pirmin-Jung Deutschland. Getroffen haben wir ihn im Pirmin-Jung Hauptquartier in Remagen. In unserem Gespräch haben wir dann viele Themen angeschnitten. Über Tobias' Werdegang, die Entwicklung des Holzbaus in den letzten Jahren, die Bedeutung von Grundlagen, Wissensvermittlung im Ingenieurbüro und nicht zuletzt über die für Tobias wichtigen Themen von Bau- und Verantwortungskultur. Wir hatten großen Spaß an dem abwechslungsreichen Gespräch und mit Tobias einen meinungsstarken, eloquenten und höchst kompetenten Gast, der uns am Ende sogar mit einem spannenden und furiosen Fundstück bereichert hat. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Genau, danke für die Einladung nach Remagen. Wie kommt Pirmin-Jung nach Remagen? Sie sind ja bekannt als Schweizer Unternehmen, Schweizer Planungsbüro, Ingenieurbüro im Holzbau.
Ja, wenn ich irgendwann mein Buch schreibe, Jonathan, dann ist das, glaube ich, die Frage Nummer 1, die ganz vorne draufsteht. Wie kommt Pirmin-Jung nach Deutschland? Die Frage ist ganz einfach zu stellen. Meine Frau kommt hier aus der Ecke.
Ah.
So einfach ist das. Das heißt, als wir damals in der Schweiz waren, vor über 15 mal 20 Jahren, mussten wir irgendwann die Entscheidung treffen, bleiben wir in der Schweiz oder eben nicht. Und bevor die Kinder irgendwann mal in die Schule kommen, sollten wir das ein bisschen früher klären. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir gehen zurück nach Deutschland. Und eben, ja, so sind wir hier ins Rheinland gekommen. Meine Frau kommt hier aus der Ecke. Und da war das relativ schnell klar, wo die Reise hingeht.
Ja, und wo kommst du ursprünglich her?
Ich komme aus der Nähe von Fulda, Hessische Rhön, Dreiländereck, Hessen, Thüringen, Bayern. Das ist meine Heimat. Und war ja auf Wanderschaft als Zimmermann und habe meine Frau damals hier im Rheinland kennengelernt.
Okay, also du hast eine Ausbildung gemacht als Zimmerer? Genau. Bist du auf Wanderschaft gegangen, auf die Walz?
Richtig.
Ja, in der entsprechenden Montur?
Mit allem, was dazugehört.
Ja.
In der entsprechenden Montur, schwarzer Hut, schwarze Kluft.
Ja.
Mit dem Daumen am Seitenstreifen gestanden und getrennt, um von A nach B zu kommen.
Wo übernachtet man dann eigentlich?
Ja, überall kann
überall.
Ich sagen.
Okay, aber auch mal so im Wald, oder?
Ja. Ja. Es ist also vom... Wirklich vom Schlafen unter der Brücke, so blöd sich's anhört, bis zum Fünf-Sterne-Hotel alles dabei gewesen.
Okay, okay.
Das kann man wirklich so sagen. Und
auch ein großes Kapitel in deinem Buch.
Das wird auch ein großes Kapitel, ja. Und das führt dann dazu, wenn irgendjemand meint, wollt ihr nicht mal campen gehen? Sag ich, Leute, ich habe an Stellen geschlafen. Ich gehe nicht campen in den Ferien, da habe ich keine Lust zu.
Pensum erfüllt. Pensum ist erfüllt. Ja. Alles klar. Und Wie lange ging deine Wanderschaft?
2,5 Jahre war ich unterwegs bei den Vogtländern. Das ist so eine Vereinigung. Ganz traditionell waren das 3 Jahre. Die Vogtländer haben irgendwann mal gesagt, sie machen das nur 2 Jahre. Und ja, da waren es bei mir dann 2,5. Eben zwischen Lehre und Studium. Und das war tolle Zeit, viele Erfahrungen gesammelt. Möchte ich nicht missen.
Wo bist du rumgekommen überall?
Die meiste Zeit im deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich, Schweiz. In Frankreich gewesen, in Italien. Dann 3 Monate in Übersee in Kanada, im Blockhaus gebaut, in British Columbia, in Australien gewesen, in Sydney, dort knapp 2,5 Monate verbracht und ja.
Und ist es so, dass man dann auch anklopft bei irgendwelchen Zimmererbetrieben und sagt, ich bin da, wollt ihr mich? Oder
ja, okay. Genau. Das ist manchmal ergibt sich ein Kontakt vorher durch andere Wanderskollegen. Mensch, geht da mal zur Zimmerei, die machen gute Arbeit oder die suchen gerade Arbeit. Und ansonsten sind wir wirklich aufs Gradwohl von Zimmerei zu Zimmerei angefragt. Wie sieht das aus? Habt ihr Arbeit? Ja, genau so war das.
Spannend, da könnte man sich auch noch tiefer eintauchen.
Oh ja.
War zu dem Zeitpunkt schon für dich klar, dass es danach zum Studium geht?
So in der Lehre hat sich das schon abgezeichnet, dass ich gedacht habe, Mensch, als es dann darum ging, so die ersten Querschnitte bearbeiten, man hat das erste Mal mit einer Statik zu tun. Wo kommt der Querschnitt her? Warum muss ich hier so viel Nägel hier reinschlagen? Da war für mich schon irgendwo so der Gedanke, Mensch, irgendwann möchte ich vielleicht derjenige sein, der das aufs Papier malt und sagt, welcher Querschnitt, wie viel Nägel, Schrauben. Und im Studium sage ich, in der Lehre, auf der Wanderschaft dann eben, da war es dann relativ schnell klar, ja, das wird ein Studium nachher, Bauingenieur, speziell Holzbau geben.
Mhm. Und wo hat es sich dann hinverschlagen?
Ich habe in Hildesheim, habe ich speziell Holzbau studiert, sind allerdings sehr baulastig ausgeprägt, also es ist schon Bauingenieurwesen, Fachrichtung Holzbau.
Ja.
So können wir das nennen und habe auch ganz klassisch Stahlbau, Stahlbetonbau, Grundbau, die ganz klassischen Ingenieursfächer eben genauso mitbelegt.
Ja, spannend. Und wie bist du davor überhaupt zu derer als Zimmerer gekommen?
Mein Opa hatte eine Schreinerei.
Okay.
Den habe ich zwar nicht mehr kennengelernt, mein Vater hat das dann auch nicht übernommen, aber die Maschinen standen da rum. Das war immer noch das Hobby meines Vaters, zu schreinern.
So eine leere Geisterwerkstatt und da bist
so ein
du dann
Stück
als
weit,
Kind,
ganz genau.
Hast du dir dann immer so vorgestellt, wie es sein könnte?
Nö, ja, was heißt, wie es sein könnte? Mein Vater hat ja schon noch viel Möbel gebaut, so okay. Für sich, weil es auch sein Hobby ist, für uns als Kinder auch. Und eigentlich habe ich da, seitdem ich denken kann, mit meinem Vater in der Werkstatt gestanden. Und das heißt, die Holzbearbeitung, den Duft des Eichenholzes, den habe ich ja wirklich von Kindesbeinen an aufgesogen. Und ja, dann war das in der Schule irgendwann, so 11., 12. Klasse, wo geht die Reise hin? Könnt ja vielleicht Richtung Schreiner gehen. Und dann hat er eine kleine Zimmerei bei mir im Ort eröffnet. Und dann bin ich da mal hingegangen, ein paar Tage, Ferienzeit, ein bisschen arbeiten gewesen. Und da war mir relativ schnell klar, nee, das wird eher Zimmermann als Schreiner, das liegt mir mehr. Und ja, so hat sich das ergeben.
Cool. Und dann nach dem Studium, wo ging es dann hin? Was waren deine Stationen bis zu Firmenjung? Du bist dann in der Schweiz gelandet?
Ich bin in der Schweiz gelandet, aber ich habe studiert 2001 bis 2005 und das kann sich heute fast niemand mehr vorstellen, aber vor 20 Jahren war das Bauwesen letztlich tot. Mhm. Meine ganzen Kollegen, die haben eigentlich keine Jobs bekommen. Ich habe keinen Job bekommen, weil auch die klare Devise war, ist ja alles gebaut. Deutschland nach dem Krieg ist wieder aufgebaut. Das ging bis Ende der 80er Jahre. Da war die Tendenz in der Baubranche schon erkennbar. Das ist dann alles durch die Wende nochmal 10-12 Jahre verschoben worden. Und trotzdem eben Bauingenieurwesen studiert und es gab dann aber nichts zu tun, speziell noch Holzbau. Und ich habe zu der Zeit ungefähr 100 Bewerbungen geschrieben, 2 Vorstellungsgespräche gehabt.
Kann man sich gar nicht
vorstellen.
Das
kann man sich nicht vorstellen. Nein, das kann sich keiner vorstellen, das ist es eben. So, ja, was mache ich danach? Ich bin dann direkt nach dem Studium ans Ausbildungszentrum nach Biberach. Die hatten eine Initiative vom BBSR, so eine Weiterbildung zum Holzbaukompetenzzentrum. Und da wurde halt jemand gesucht, der das ein bisschen leitet und führt. Und super Leute in Biberach, die habe ich auf der Wanderschaft schon gekannt. Aber meine innere Stimme hat gesagt, Mensch, ich möchte konstruieren, ich möchte Holzbau machen, ich möchte Tragwerke planen. Und habe mich dann halt ein bisschen umgeschaut und dann hat es auch noch eine Zeit gedauert. Aber das war dann eher ein Zufall, dass ich bei Pirmin Jung in der Schweiz gelandet bin. Klar habe ich das Büro gekannt. Aber ich hatte eine Stellenanzeige bei Catwork online rausgegeben. Daraufhin hat der Pirmin mich dann angeschrieben. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen, dass ich eben 8 Monate in Biberach war und dann Anfang 2006 in die Schweiz gegangen bin.
Okay. Und dann irgendwann hieß es zurück nach Deutschland. Und dann konntest du deinen Job mitnehmen.
Das war ja letztlich das Ziel. Wir hatten damals schon das ein oder andere Projekt in Deutschland. Wir haben das erste 7-geschossige Holzbauprojekt in Berlin mit Tom Kaden zusammen projektiert. Und es war eigentlich so eine Schnapsidee, wo der Pemin und ich auf dem Rückflug so saßen und haben beide uns so angeguckt und beide so eben, ja, warum fliegt ein Ingenieurbüro aus der Schweiz in die Hauptstadt nach Berlin? Also irgendwie scheint es Bedarf zu geben in Deutschland.
Und Kaden- und Lagerbüro.
Genau, Kaden- und Lager war das damals noch.
Die Skyo gebaut haben.
Die jetzt in Skyo gebaut haben, genau. Damals noch Kaden-Klingbeil war das damals. Das Skyo jetzt eben Kaden-Lager. Und ja, so hat sich das eben ergeben, dass man gesagt hat, ja, vielleicht müssen wir ein Büro eröffnen. Das war wirklich so ein Spruch, Schnapsidee in Anführungszeichen. Na gut, das hat jeder mal mitgenommen, ein bisschen drüber nachgedacht. Ein paar Monate später haben wir uns wieder mal zusammengesetzt und eben zu sagen, ja, wenn ich zurückgehe nach Deutschland, würde ich schon gern die Arbeit irgendwie mitnehmen, weil mir klar war, dass in Deutschland sowas nicht existiert. Und da waren das eigentlich ein paar Gespräche zwischen Pirmin und mir und dann habe ich 2010 im September hier alleine angefangen.
2010 dann,
2010,
okay. 2010,
genau.
Ja, das ist eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo dann nochmal so richtig der, also jetzt die letzten 10 Jahre, die 2010 bis 2020, war dann nochmal wirklich so ein großer Entwicklungssprung im Holzbau irgendwie, oder?
Riesiger Entwicklungssprung und 2010 hat in Deutschland per se mehrgeschossiger Holzbau nicht existiert.
Genau.
Und das war so die ersten 4, 5 Jahre bis 2015. Sagen wir, da war so diese saure Gurkenzeit, klar, auch ja, Entstehungszeit unseres Büros hinter sich gebracht. Das war dann, ja, ab 2015 ging es bergauf, aber dann ging es so insgesamt mit dem Holzbau hier in Deutschland bergauf. Könnte ich jetzt sagen, klar, haben wir einen wesentlichen Anteil dazu beigetragen. Nein, es sind viele, aber ich denke, wir haben schon einiges dazu bewegt. Und,
du warst
und
Vorreiter.
Sollen andere bezeichnen am Ende des Tages. Aber ich denke schon, dass wir als Büro Pirmin Jung einiges angeschoben haben, speziell hier auch in Deutschland, in der Schweiz sowieso. Und ja, so hat sich es eben entwickelt über die Jahre. Und mittlerweile sind wir weit über 40 Mitarbeiter hier in Deutschland. Das zeigt ja, was eigentlich in den letzten 14 Jahren hier gegangen ist.
Ja. Und am Standort, wir sind jetzt in Remagen. Wie viele Personen seid ihr hier am Standort?
Wenn
auch
alle
die 40
da sind,
oder habt ihr mehrere Standorte?
Wir haben mehrere Standorte. Ja. Wenn alle hier in Remagen sind, sind wir knapp 30.
Mhm.
Wir haben einen großen Standort noch in Augsburg, der ist jetzt seit 5 Jahren, existiert der. Da sitzen ungefähr 10 Leute. Und in Metzingen bei Stuttgart, der ist noch nicht ganz so alt, der Standort, da sind wir mit 4 Leuten, respektive 5 Leuten. Und so kommen wir ungefähr auf Mitte 40 Leute.
Mhm.
Hängt ein bisschen von der Studierendenzahl, Praktikantenzahl ab. Deshalb schwankt das dann mal ein bisschen, aber gut über 40 Mitarbeiter.
Ja. Und wie haben sich die anderen Standorte so ergeben? Sind, weil da so viele Projekte in der Nähe entstehen? Oder hat auch da irgendeine Person ihren Bezugspunkt?
Ja, ist, wie eigentlich immer. In Augsburg war es der Matthias Rinkenberger, ein ehemaliger Mitarbeiter, muss ich jetzt sagen. Der war schon als Praktikant in der Schweiz, hat sich da hervorgetan. Und er hat dann 2018, 2019 den Standort in Augsburg eröffnet. Weil er eben dort aus der Ecke kommt. Und in Metzingen ist so, dass der Philipp Bacher, auch ein langjähriger Mitarbeiter, der viele Jahre in der Schweiz war, eben auch wieder zurück nach Deutschland wollte. Und so hat sich es eben in Metzingen bei Stuttgart ergeben.
Ja.
Umgekehrt muss man allerdings auch sagen, Augsburg oder Großraum München, so nenne ich es jetzt mal, ist einfach viel mit Holzbau.
Mhm.
Und auch Baden-Württemberg-Region, Stuttgart und so, ja, das Ganze drumherum ist es ähnlich. Also von daher ist Mitarbeiter und Standort, ich könnte so sagen, ganz gut gewählt, ja.
Ja. Aber wie wichtig ist die tatsächliche Nähe? Ich meine, jetzt gut, ist ja das von Deutschland in die Schweiz, von Berlin in die Schweiz insbesondere, das ist ja schon eine große Distanz, ja, auch mal um zu einer Besprechung zu fahren. Aber jetzt rein in Deutschland geht inzwischen, ist wirklich die Nähe noch ausschlaggebend?
Ja und nein, könnte ich sagen. Es ist so, dass Corona uns schon gezeigt hat, dass viele Dinge online möglich sind. Vor 10 Jahren bin ich eigentlich noch zu jeder Besprechung dann nach München oder Augsburg gefahren und das ist von hier aus schon ein Ritt. Dann kam auf einmal Corona, auf einmal ging das alles irgendwie online und alle waren völlig überrascht. Wow, super, geht auch. Man merkt dann doch, wenn so gar kein persönlicher Kontakt mehr vorhanden ist, nicht ganz optimal. Gewisse Dinge lassen sich doch auch viel besser am Tisch besprechen.
Das
ist einfach so. Sei das das Zwischenmenschliche, sei das aber auch das Konstruktive.
Und ich finde auch das Kreative. Also so geht es mir immer.
Ja.
Wenn man einen Plan und ein Konzept fertig hat, dann kann man im Online-Meeting sagen, passt es. Aber wenn man nichts hat,
richtig,
zu sagen, lass mal was entwickeln. Also.
So, und von daher ist es schon gut, auch für gewisse Besprechungen persönlich vor Ort zu sein. Also es geht vieles online. Wir stellen jetzt schon in Augsburg, München fest, dass es gut ist, wenn die Leute vor Ort sind. Und wenn wir eben jetzt zum Beispiel in Berlin sind, dann versuchen wir schon auch regelmäßig persönlich dort zu sein. Auch wenn es ein Aufwand ist, ich weiß. Aber ich weiß, was verloren geht, wenn eben nicht persönlich die Leute gemeinsam am Tisch sitzen. Wie du sagst, Witold, es ist gerade die Kreativität, da kommt das eine zum anderen. Es wird was aufgezeichnet. Ach, ich habe gerade die Idee. Es gibt schon gute Hilfsmittel, auch online. Aber das Papier ist tatsächlich, zumindest gemäß meiner oder unserer Erfahrung, doch nochmal was anderes.
Ja, ich habe übrigens auch mal ich will nicht abschweifen vom Thema, aber ganz kurz als Einwurf. Ich habe mal einen Text darüber gelesen und da hat eine Arbeitsforscherin behauptet, das fand ich irgendwie ganz interessant, dass meistens gute Ideen gerade nicht dann entstehen, wenn man sie haben will, im Sinne von, lass mal jetzt was entwickeln, sondern die kommen eigentlich gerade, wenn man, sag ich mal, in einem nicht zielgerichteten Austausch sich befindet. Und dadurch, dass der nicht stattfindet, wenn jeder zu Hause ist, weil dann ruft man ja an, wenn man was will und nicht, man redet einfach. Mhm. Und dadurch, dass das aber meistens die Momente sind, in denen, sag ich mal, Geistesblitze eintreffen, geht da sehr viel verloren. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Weil ich mir auch schon aufgefallen ist, dass diese nicht zielgerichtete Kommunikation auch super wichtig ist, aber
Also ich gehe gerne mal eine Runde laufen, sei das jetzt mit dem Hund spazieren oder auch joggen gehen, ein bisschen bewegen, da merke ich das immer. Ich weiß nicht, ob es an der Bewegung liegt oder weil man einfach mal völlig draußen ist aus all den Dingen. Es sind viele Sachen, die einem da in den Kopf kommen, Geistesblitze, wie du sie nennst. Schon so, also wenn was zwanghaft jetzt irgendwie und jetzt müssen wir und jetzt sollte doch und schwierig und so. Und also ein Stück weit kann ich das vielleicht nachvollziehen oder aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja.
Jonathan, du bist ja unser Profi für Brückenschläge. Wie schaffen wir jetzt den Brückenschlag von vom biografischen Teil zum inhaltlichen?
Das Gute ist ja, wir haben ja kein echtes Thema heute. Wir haben ja kein echtes, tiefes Anliegen oder kein überbordendes Thema, wie jetzt zum Beispiel in anderen Folgen, die wir aufgenommen haben, wo wir sagen, was ist überhaupt Lehm oder Bauen mit Lehm? Sondern wir sind ein bisschen zufällig auch hier vorbeigekommen oder auch in der Region und haben gesagt, hey, da können wir doch auch bei Pirmin-Jung vorbeischauen, Tobias Götz. Wir kennen uns ja schon so ein bisschen vom Telefon. Genau. Und weil du einen Online-Vortrag bei uns in der Bildungsoffensive gehalten hast. Genau, aber das ist natürlich auch eine Chance für uns und für dich, so ein bisschen auch tiefer irgendwo einzutauchen. Wir haben uns im Vorfeld schon ein paar so Stichpunkte gemacht, aber wir tun unsere Folgen ja auch nicht zu tief vorbereiten, weil wir ein spontanes Gespräch führen möchten. Wir haben auf jeden Fall ein spannender Block ist, glaube ich, für uns auch so ein bisschen die Organisation Pirmin-Jung als Ingenieurbüro, beziehungsweise als auf den Holzbau spezialisiertes Ingenieurbüro. Und das andere ist das so ein bisschen Holzbau Basics. Du hast ja auch eine Professur in der Lehre. Wir könnten auch mal die Runde schlagen und sagen, okay, was sind überhaupt die Basics im Holzbau? Was ist wichtig, wenn man irgendwie mit Holzbau anfangen möchte, in der Planung und noch nicht tiefer sich damit auseinandergesetzt hat, ist es wirklich alles so kompliziert. Und dann können wir so ein bisschen gucken, was aktuell bei euch ansteht, was euch aktuell beschäftigt. Was sind so die Herausforderungen, die Entwicklungen, die ihr macht oder die wir auch im Holzbau im Allgemeinen machen. Genau, worüber möchtet ihr zuerst sprechen? Ich habe keine echte Präferenz.
Also da wir, ich weiß, Tobias will wahrscheinlich nicht, dass wir das sagen, aber da wir schon eine kleine Koryphäe hier haben jetzt am Mikro.
Konifere, wie sagen wir? Konifere.
Koniferen? Ja. Kann man mit denen auch bauen?
Würde ich voll gerne einfach mal so ins Blaue fragen dürfen, wo siehst du das alles in 10 Jahren? Was ist das aktuell, das ist wirklich das brandheiße aktuelle Ding im Holzbau, die Entwicklung, wo siehst du den Holzbau in Deutschland in 10 Jahren? Sowas irgendwie würde mich voll interessieren.
Spannende Frage. Lass uns mal 10 Jahre zurückgehen, um vielleicht mal zu zeigen, wie schwierig es ist, die Frage zu beantworten. Der Pirmin und ich haben...
Meinst du etwa, man muss die Vergangenheit kennen, um die Zukunft voraussagen zu können?
Das sind jetzt aber schon, jetzt sind wir fast schon am Philosophieren. Ich mag mich an ein Gespräch erinnern, der Pirmin und ich wussten es aber nicht mehr genau, wann das war, 2014, 2015, ich sag mal 2014. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt, wo wird das vom Holzbau hingehen? Wie entwickelt sich der Holzbau? Man hat mit einem 3-Geschosser angefangen, dann 4-Geschosser und 5-Geschosser und auf einmal hat man 7-Geschosser hatte bis zur Hochhausgrenze gebaut und das war ein Zeitraum von vielleicht 15 Jahren, ganz grob. Da haben wir gesagt, mein Gott, ja, wo geht's mit dem Holzbau hin? Da hat der Pirmin so ganz salopp gesagt, ja, wenn wir zum Ende unserer Berufslaufbahn mal ein Hochhaus geplant haben, dann haben wir es geschafft. So, was heißt denn, dann haben wir es geschafft? Also dann ist der Holzbau, ja, wo ist er angekommen? Wir haben es geschafft, also so das höchste im wahrsten Sinne haben wir irgendwie erreicht. Das war ungefähr 2014. 2018 stand das Ding, fertig gebaut. Ein Rotkreuz in der Schweiz, 60 Meter hoch, 15 Geschosse. So, deshalb ist die Frage, Witold, dann eben, ja, wo steht der Holzbau in 10 Jahren? Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Holzbau ein brutales Potenzial hat. dass wir immer noch, naja, Kinderschuhe wäre jetzt übertrieben, aber immer noch am Anfang der Entwicklung stehen. Ich zitiere gerne den Satz von Professor Kreuzinger, den ich sehr schätze. Der hat 2006 mal bei den Karlsruher Holzbautagen gesagt, Holz war kein kriegswichtiges Gut. Im Gegensatz zu Stahl oder Stahlbeton ist das halt hinten runtergefallen und es ist eigentlich fast ein Jahrhundert lang nicht entwickelt worden. Und da haben wir Nachholbedarf und das sehen wir jetzt. Das heißt, die Neuentwicklungen, die kommen, die Größe von Holzbauwerken, die angestrebt wird, das ist erst der Anfang. Dessen müssen wir uns bewusst sein und gleichwohl haben wir über den Holzbau heraus große Anforderungen, große Herausforderungen. Holz wächst auch nicht unendlich nach. Also wir müssen schon schauen, dass wir, den Begriff mag ich eigentlich nicht so, nachhaltig unterwegs sein. Jeder redet von nachhaltig, aber in dem Fall dürfen wir, glaube ich, mit Fug und Recht von Nachhaltigkeit sprechen. Das heißt, es ist ein umwelttechnisches Thema. Wir müssen Bäume pflanzen ohne Ende, aus vielen verschiedenen Gründen. Und ein Aspekt ist eben auch der des Bauens, weil wir nicht alles abholzen können. Jeder möchte aber mit Holz bauen. Das ist im Moment so ein bisschen hip. Die Nachfrage steigt. Und die Entwicklung wird, ja, die wird brutal forciert durch viele, ja, Hochschulen, durch Institute, durch Unternehmen. Also ich glaube, da ist noch viel zu erwarten und wir werden in 10 oder 20 Jahren Technologien im Holzbau haben, von denen wir heute gar nicht gedacht haben, dass das möglich ist. Ohne dass ich jetzt speziell was nennen kann. Ich glaube, da werden einfach noch neue Entwicklungen kommen, die uns im absolut positiven Sinne überraschen. Und gleichzeitig aber, weil Holz ein natürliches Material ist, was ja gewisse Bedürfnisse hat, muss ich lernen, damit umzugehen. Und da sehe ich die größte Herausforderung, dass wir für all die Aufgaben, die vor uns stehen, das geeignete Personal haben. Das ist aus meiner Sicht eigentlich die größte Herausforderung, die wir im Holzbau haben, dass wir sowohl in der Planung, Architekten, Ingenieure, wie auch in der Ausführung bei den ausführenden Betrieben Fachkräfte, wirklich Fachkräfte haben. So, und wo wir stehen, ich glaube kaum, dass es weniger wird die nächsten Jahre. Es wird zunehmen, aber wie viel und wo die Reise hingeht, das ist Kaffeesatzleserei. Da würde ich jetzt irgendwie was spinnen,
ja, und zurechtlegen. Mir fällt es immer auf, so, also wenn jetzt aus Baden-Württemberg, wenn ich mir so Neubauprojekte in der Stadt Stuttgart anschaue, da gibt es praktisch keins mehr, was nicht ein Holzhybridbau ist. Das finde ich immer Wahnsinn, wenn jeder in 10 Jahren, jede deutsche Großstadt nur noch so baut, das explodiert ja in einem Zeitraum, der wirklich extrem kurz ist eigentlich.
Das ist so ein bisschen die Herausforderung mit die Herausforderung, mit der wir seit 15 Jahren kämpfen. Als ich hier angefangen habe, ja, okay, dann war das mal ein Projekt, ein mehrgeschossiges Projekt. Wow, dann hat man einen Viergeschosser, den hat man projektiert, den habe ich dann noch gemacht oder ein Mitarbeiter. Ja, dann auf einmal wurden aus einem dann irgendwie schon mal 3. Puh, jetzt muss man 3, auch wenn sie ähnlich sind, irgendwie durchführen. Ja, wie kriegt das eigentlich der Holzbauer hin? Ja, der muss gucken, die schließen sich mit anderen Zimmereien zusammen, dass die Arbeit verteilen. Und so hat sich das die letzten Jahre immer weiter entwickelt, und aber die Herausforderung ist immer die gleiche geblieben. Du sagst, ja, wenn in 10 Jahren nur noch so gebaut wird, ja, wow, wo kommt das Material her, wo kommen die Leute her, die Arbeit ausführen? Den Massivbau brauchen wir ja noch gleichermaßen, also ohne Beton funktioniert es ja auch nicht, egal wie hybrid oder wie holzlastig das Gebäude ist. Und da gilt es viel zu investieren. Ich bin gespannt. Positiv gespannt,
das kann ich sagen. Auf jeden Fall. Sicher, die Frage nach den Fachkräften ist sicher ein Schlüsselkriterium. Dafür gibt es jetzt zumindest auch von uns in Baden-Württemberg die Bildungsoffensive als Angebot. Ja. Aber wir freuen uns natürlich auch immer über neue Ideen, wie wir unser Angebot auch noch verbessern können. Ja. Welche Ideen hast du? Was können wir noch für die Zukunft, vielleicht nicht nur wir in der Bildungsoffensive, aber allgemein machen, anders machen, vielleicht auch irgendwelche radikalen Ideen oder sowas, was gibt's noch?
Also ich denke, Bildungsoffensive drückt es ja aus und für mich fängt Bildung halt schon viel früher an. Ich glaube, wir müssen in den Kindergärten oder in den Schulen einfach die jungen Menschen darin schon unterrichten, in welcher Umwelt leben wir, wie gehen wir mit der Umwelt um und ja, welchen Einfluss haben wir als Menschen auf unsere Umwelt? Und gerade wenn ich es dann wieder aufs Bauwesen zurückführe, dann wissen wir, dass wir mit unseren Bautätigkeiten, ja, für die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, aber ungefähr für 35-50% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Mhm. Das muss doch junge Menschen begeistern, dass ich mit meiner Tätigkeit einen riesen Stellhebel dafür habe, CO2 einzusparen oder, wenn ich auch mit Holz baue, CO2 einzulagern. Also, dass ich mit meiner täglichen Arbeit aktiv dazu beitragen kann, Emissionen zu verringern, Müll zu verringern und dementsprechend für eine bessere Zukunft zu sorgen. Und ich glaube, das allein gilt schon mal, wenn ich über Bildung rede, das jungen Menschen beizubringen, hervorzuheben und zu sagen, was wollt ihr eigentlich in der Zukunft tun? Wie wollt ihr leben? Wie wollt ihr arbeiten? Die Dinge sind ja miteinander verknüpft. Ich kriege die ja nicht getrennt voneinander. Und da setzt für mich eigentlich Bildung an. Also jetzt mal gar nicht jetzt ja eine Ingenieurausbildung. Die Leute, die da sind, im Engineering, in der Architektur, ja, die sind schon, ich sag mal, ein paar Jahre auf der Welt und die wissen eigentlich, ja, warum bin ich Architekt geworden, warum bin ich Bauingenieur geworden. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, dann müssen wir aus meiner Sicht viel, viel früher anfangen. Junge Menschen begeistern, fürs Bauen begeistern und wirklich sagen, ja, ich möchte ein Handwerk lernen oder ich möchte irgendwo in diesem Thema unterwegs sein. Da müssen wir hin.
Hast du das Gefühl, dass Holzbau im öffentlichen Raum noch zu sehr reserviert ist auf irgendwas mit nachhaltig, also dass es reduziert wird, ja, auf, wenn irgendwo, wenn man Holz sieht, dann ist es nachhaltig und okay. Und dass so also Holzbau als ja fast schon Bauphilosophie, nenne ich es jetzt mal, trotzdem nach wie vor noch nicht angekommen ist, weil das habe ich immer so ein Gefühl. Ich glaube, es geht eigentlich so ein bisschen darum, dass man Holz irgendwo sieht und dann kann man sagen, okay, wir sind auf der Höhe der Zeit, weil das ist irgendwie nachhaltig oder so.
Ich kann dir eine Anekdote dazu
sagen. Sehr gerne.
Ich bin auch ein bisschen in der Lehre tätig, hab eine kleine Holzbauvorlesung an einem Architekturstudiengang. Und wenn ich den vor der ersten Vorlesung bekommen die Studis eine E-Mail von mir, sagt hier bitte bringt ein Foto mit, was für euch Holzbau bedeutet. Da sind vielleicht, weiß nicht, 50%, die bringen die Skihütte mit. Dieses heimelige Alpenflair, was ja für uns überhaupt gar nichts mit dem modernen Holzbau oder auch nicht mit der Ästhetik von dem modernen Holzbau zu tun hat.
Aber es zeigt ja genau die Thematik, wie du es beschreibst, Witold. Was verbinden die Leute damit? Ja, doch noch ein Exot und ja, lass die Bekloppten mal machen, höre ich ja immer wieder. Wenn ich eben mal 15 Jahre zurückdenke, die Vorbehalte, ja, Barackenklima eben im Sommer, es brennt, euch brennt die Bude ab, Schallschutz kann der Holzbau auch nicht. Ja, und das bleibt auch noch stehen. Ja, wie soll das funktionieren? Seit 15, bald 20 Jahren begleitet mich das. Wir sind ein Stück weit davon weg. Ja, der Holzbau ist vielleicht noch eine Nische oder entwächst dieser. Also das entspricht da so ein bisschen auch den Kinderschuhen, was ich eben sagte. Aber es ist schon noch so, dass es für viele, ja okay, nach dem Motto, wir müssen es jetzt vielleicht gerade machen, weil es der Gesetzgeber forciert oder wie du sagst, in Stuttgart gibt es fast nichts anderes mehr. Irgendwie muss Holz da dranhängen. Es wird politisch gehypt. Mhm. So drücke ich es vielleicht mal etwas überzogen auch, aber ganz bewusst aus.
Mhm. Übrigens, weil du, kleiner Einwurf, weil du vorhin auch kurz gesagt hast, dass bestimmte Stoffe zu Kriegszeiten noch nicht weiterentwickelt wurden, die jetzt einen Nachteil haben. Ganz interessant, ich habe mal eine Doku gesehen über den Stadtplaner, Hauptstadtplaner am Krieg von Hannover. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, der halt das, das historische Hannover zu großen Teilen praktisch platt gemacht hat, was noch da war und dann das Hannover aufgebaut hat, was wir heute kennen, was viele Menschen nicht als schön empfinden. Mhm. Und das fand ich auch ganz interessant. Dann in dieser Doku wurde gesagt, dass alles, was mit Holzbau zu tun hat in Deutschland in den Jahrzehnten nach dem Krieg halt auch einen wahnsinnig schlechten Ruf hatte, weil es halt der Inbegriff dieser Verletzlichkeit oder dieser urbanen Katastrophe der deutschen Städte so war und die Menschen auch damit einfach nichts mehr zu tun haben wollten.
Ich kann es verstehen. Also bei all den Vortragen, die ich halte, ich glaube, Jonathan, weiß gar nicht bei euch, bei der Bildungsoffensive, ob ich das mit dabei hatte, aber ich sage das ja immer, ich kann das verstehen. Ich glaube, hätten wir den Zweiten Weltkrieg miterlebt, hätten diese Feuersbrünste an eigenen Leib erfahren. Mhm. Ich kann den Leuten keinen Vorwurf machen, dass sie nach dem Krieg gesagt haben, wir möchten nicht mehr mit Holz bauen. Das hat vielen Menschen erstmal das Leben gekostet.
Das haben wir auch nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch im Mittelalter so verheerende Stadtbrände. Genau. Und es ist ja schon zu mutmaßen, dass da irgendwas im kollektiven Gedächtnis
ganz
steckt
klar
davon.
Ganz klar. Das ist da. Der Zweite Weltkrieg ist natürlich das, was bis heute den Einfluss hatte, respektive auch die Baugesetzgebung bis heute maßgeblich beeinflusst. Zumal ja eigentlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg der Ost-West-Konflikt schon aufgeflammt ist. Und diese neue Bedrohung 1:1 im gleichen Maße wieder vorhanden war. Also ich kann die Leute erstmal verstehen, und das hängt ja auch mit der Geschichte zusammen, dass mit dem Ende des Kalten Krieges der Holzbau angefangen hat, wieder Einzug ins urbane Bauwesen zu halten, weil man die Bedrohung nicht mehr gesehen hat. Und ich glaube schon, dass da viel erstmal mit Angst, mit Vorurteilen verknüpft ist. Ja, Holz brennt, und ich sage immer, es brennt sehr gut. Das mag sich absurd anhören, aber das Schöne ist eben, dass Holz sehr gut brennt. Es brennt halt, aus ingenieurstechnischer Sicht gesprochen, sehr berechenbar. Und damit unterscheiden wir uns ganz massiv eben vom Stahlbau und auch vom Stahlbetonbau, dass wir halt sehr genau sagen können, wie lange Holz brennt, wie groß die Resttragfähigkeit ist und das eben sehr gut auslegen können. Aber diese Sicherheit, die der Holzbau an dieser Stelle dann eben bietet, das wird gerne verschwiegen. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Also wenn wir über Holzbau reden, gäbe es sicher, gerade was die Bildung auch betrifft, um auf deine Frage zurückzukommen, Jonathan, sicher vieles, wo wir noch viel Aufklärungsarbeit machen müssten, ob das dann wirklich im Architekturstudium, im Ingenieurstudium ist, auch in der Ausbildung bei den Handwerkern. Da gibt es an allen Fronten in Anführungszeichen, da gibt es unheimlich viel zu tun. Aber es ist schon noch sehr mit Historie, mit Vorurteilen belastet.
Wie haben sich eure Kunden dementsprechend entwickelt? Also um das kurz vielleicht ein bisschen einzuordnen. Für mich in meiner Wahrnehmung gibt es zwei große Ingenieurbüros, die ich mit dem Holzbau assoziiere und die auf den Holzbau spezialisiert sind. Und in den letzten Jahren vielleicht auch noch ein paar weitere Player, die dazugekommen sind, was sicher auch gesund ist für den Markt.
Definitiv.
Aber wie ist es für euch? Ich zähle euch jetzt mit Pirmin-Jung zu diesen Spezialisten, auch mit dem entsprechenden Ruf und Standing im Markt. Was habt ihr für Kunden? Sind es Anfänger wir wollen zum ersten Mal mit Holz bauen, nehmt uns mit, oder sind das schon welche, die wissen eh schon das meiste? Oder ist es so eine gewachsene Zusammenarbeit? Also wie viel Lehre ist noch im Berufsalltag bei euch?
Von bis. Also ich kann heute sagen, dass wir alles von dem dabei haben, wie du es beschreibst. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin da sehr froh und dankbar für. Wir haben Kunden, die wir jetzt seit Anbeginn der Firmengründung hier betreuen. Das sind größere Holzbaubetriebe, das sind Architekturbüros, die immer wieder kommen, die wir auch empfehlen natürlich, wo wir wissen, die Arbeit ist sehr gut. Da hat sich vieles eingespielt. Da müssen wir nicht mehr großartig erklären. Natürlich geht es dann um Details, immer wieder um Weiterentwicklung. Dann haben wir Kunden, die das aus völliger Überzeugung tun, denen wir auch gar nichts erklären müssen, die einfach nur sagen, macht, ihr seid die Experten, aber wir möchten einfach viel Holz im Gebäude haben. Und dann haben wir Neugeborene im Holzbau, wo der Erklärungsaufwand sehr hoch ist. Wo es vor allem auch darum geht, wie planen wir überhaupt Holzbau? Was ist der Unterschied vom Holzbau zum Massivbau? Wie sieht der Planungsprozess aus? Das ist für mich eine der größten Hürden, die wir immer noch in Deutschland haben, dass dann so typisch massivbaumäßig gedacht wird, wir klären das in der Ausführungsplanung und machen wir auf der Baustelle. Nee, das
Wann
geht um
können Holz. Wir bestimmt noch 30 Zentimeter schieben.
Ja, genau, garantiert. Und wenn hier noch eine Bohrung rein muss und da noch ein Loch für eine Steckdose, für einen Durchbruch, Kernbohrung und Schlitzfräse und weiß der Geier was. Nein, man muss die Leute abholen, muss das erklären. Und da merke ich schon, dass manche das sehr schnell aufnehmen und auch die Vorteile dann sehen, auch wenn es planungsintensiver ist, auch wenn wir in der Vorplanung, in der Entwurfsplanung viel Zeit investieren, spüren die Leute recht schnell, hey, das läuft ja, die Sachen sind geklärt, es gibt wenige Punkte, die noch offen sind, in der Ausführungsplanung wird das glatt gezogen und auf der Baustelle läuft's. Die Vorteile sehen die Leute dann schon, sie müssen es mal erleben, aber, und das ist eben deine Frage, es braucht mitunter schon noch sehr viel Invest. Warum bauen wir so mit Holz, warum bauen wir ein System A, ein System B, wir stellen unheimlich viel vor. Immer wieder in den Projekten, gerade mit Neukunden, dass wir sagen, es gibt einfach viele Deckensysteme, was sind Vorteile, was sind Nachteile, was sind Spannweiten, was sind Unterzugssysteme, was sind Wandsysteme, Innen- wie Außenwände. Um es vielleicht mal prozentual auszudrücken, bei den Neukunden ist das ein Kommunikationsanteil, ein Aufklärungsanteil in der gesamten Projektarbeit von vielleicht 30% oder gar 40%. Also wir erfassen die Stunden sehr dezidiert und können das auslesen. und sehen, wie viel Kommunikation da drin steckt. Rückfragen, erklären, schreiben, zeichnen, Entscheidungsvorlagen. Das ist ein brutal hoher Anteil. Wenn wir das jetzt auf Stammkunden mal reduzieren, die wirklich jetzt schon 10 Jahre und mehr mit uns unterwegs sind, auch große Architekturbüros, dann ist dieser Anteil wesentlich geringer. Der halbiert sich und noch mehr. Also dann ist es wirklich die normale Kommunikation im Projekt, aber nicht mehr dieses Erklären.
Ja, spannend.
Wie ist es eigentlich mit in der Zusammenarbeit mit großen Architekturbüros? Hast du das Gefühl, so bei Architekten sind diese ganzen, ist das wirklich immer schon angekommen, diese ganzen Probleme, die du jetzt, sag ich mal, im modernen Holzbau siehst, oder?
Sowohl als auch. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, sehr große, sehr bekannte Architekturbüros, wo es wirklich super läuft, die aber auch diese Offenheit haben. Und das schätze ich dann wirklich extrem. Und das muss ich sagen, ja, auch wieder sowohl als auch, aber es fällt schon auf, dass bei größeren Büros häufiger die Offenheit da ist. Sagen, sagt mir bitte, ihr seid die Spezialisten, wie du es gerade sagst, Jonathan, ihr seid die Spezialisten, sagt ihr mir doch bitte, wie wollen wir es machen? Dann werden die Vorschläge erstellt, Vor- und Nachteile, und sagen, alles klar, Haken dran, machen wir so, wenn ihr das sagt, passt. Und das läuft dann auch wirklich sehr gut, weil aber, ja, ich sag mal, ein Vertrauensvorschuss vielleicht auch da ist, so möchte ich es bezeichnen. Und dann hat es sicher auch andere Architekten, die meinen, das alles selbst entwickeln zu wollen. Das ist ihr eigener Anspruch. Prinzipiell bin ich ja erstmal dafür, dass Architekten auch eigene Vorschläge haben. Es ist allerdings im mehrgeschossigen Holzbau so speziell, dass das Gap zwischen einem Anfänger und einem Profi einfach brutal groß ist. Und es
gibt doch auch schon viele Lösungen.
Es gibt viele Lösungen, wo man sich nur bedienen müsste.
Genau, aber man muss sich nur bedienen und kann dann weiterarbeiten.
Sollte man meinen, nein, wir wollen das mal anders machen oder das habe ich in dem Buch gesehen, aber gefällt mir nicht. Das wird dann mitunter sehr zäh, vor allem wenn dann auch Lösungen kommen, die, ich drücke es mal schweizerdeutsch aus, suboptimal sind. Wie bringe ich das dem Gegenüber bei? Um nicht gerade zu sagen, hör mal, die Lösung ist jetzt schlecht zu gut Deutsch, auch schwierig. Und das kann die Sache dann schon zäh machen. Also es ist von bis alles mit dabei. Aber es ist die Entwicklung, da steht der Holzbau im Moment. Die Leute möchten einsteigen, aufholen und die Offenheit bei allen Beteiligten, die würde ich mir häufiger wünschen, dass die Vorbehalte, die wir eben schon besprochen hatten, weniger wären. Aber dann die Offenheit da ist zu sagen, hey, sagt uns Lösungen, wie gehen wir vorweg und wir nehmen das an und bringen uns ein. Das würde ich mir einfach mehr wünschen, auch bei anderen Fachplanern, gerade TGA, Elektro, dass die Leute hergehen und sagen, ja, was ist anders? Aber häufig wird da gar nicht mal eine Frage gestellt, die planen wie immer und haben keine Ahnung, was wir im Holzbau tun und wundern sich dann, dass manche Lösungen vielleicht nicht so gehen, spätestens auf der Baustelle nicht mehr so gehen. Und
ja, was ich immer wieder, oder so eine von meinen Erkenntnissen ist, dass wie wichtig es ist im Holzbau, gerade insbesondere wenn es um die Entwicklung von Details und so weiter geht, dreidimensional zu denken und zu planen. Wie geht ihr damit um in der Kommunikation? Weil ja, der Goldstandard in der Planungswelt ist ja dieses 2D-Dokument über Jahrzehnte gewachsen, auch über das auch Details dargestellt werden. Aber gerade im Holzbau, wenn wir dann auch noch die, und das ist ja die vierte Dimension eigentlich, wenn wir die Montagesequenzen mitdenken müssen, geht es eigentlich fast nur noch dreidimensional. Wie stellt ihr das dar?
Wie stellen wir das dar?
Oder wie kommuniziert ihr das?
Ja, wie kommunizieren wir das? Es ist tatsächlich schwierig, das auszurollen, auch dreidimensional auszurollen. Wir sind in den meisten Fällen schon noch zweidimensional unterwegs. Das muss ich erstmal so sagen. Wo wir sehr stark drauf achten, und das zeichnet uns als Büro Pirmin Jung aus, ist die Tatsache, dass die meisten der Ingenieure, die hier sitzen, vom Bau kommen, die haben Zimmermann gelernt. Weil wir feststellen, dass genau diese dritte oder vierte Dimension, wie du sie beschreibst, den Leuten bewusst ist. Also unser Anspruch, den wir haben, das ist mein Anspruch, den ich auch allen Mitarbeitern klar kommuniziere. Ihr seid in der Lage, mit der Handkreissäge das selbst abzubinden und draußen auf der Baustelle mit dem Akkuschrauber das Bauwerk aufzustellen. Das ist jetzt sicher etwas überspitzt formuliert, aber es geht genau darum, dass es baubar ist, dass es nicht auf dem Papier funktioniert, sondern dass ich auf der Baustelle die Dinge fügen kann. Heißt, ich muss mich um Elementierung kümmern, ich muss mich um Baubarkeit kümmern, ich muss mich irgendwo mit Elementgrößen, mit Elementgewichten auseinandersetzen. Und wie hätte ich es gerne auf der Baustelle als Zimmermann? Einfach. Ich möchte das Ding nehmen, irgendwie vom Kran runterlassen, hinsetzen, einfache Verbindung und fertig bin ich, in Anführungszeichen. Geht nicht immer so einfach, das weiß ich. Aber das gilt eben, dass wir das ausrollen und versuchen, das auch zu kommunizieren. 3D-Planung, ja, ist sehr wichtig. Das versuchen wir auch zu denken. Es wird häufig von BIM-Planung gesprochen. Ja, wenn ich alles bis zur letzten Schicht meine planen zu wollen, gerade in einem frühen Planungsprozess, wird das schwierig. Das wissen wir schon länger. Andere müssen da mitunter erst ihre Erfahrungen sammeln. Uns ist es wichtig, dass die Dinge, die am Ende der Ausführungsplanung stehen, umsetzbar sind. Wir haben eine eigene Werkstattplanungsabteilung, wo dann wirklich auch 3D, 2D-mäßig geplant wird, mit Montageplänen. Das heißt, wir haben im Hause einen Rücklauf zu unseren eigenen Konstruktionen, dass die Werkstattplaner auch den Ingenieuren, den Konstrukteuren sagen, war gut, war schlecht, wir fahren auf die Baustelle raus. Es ist ein stetiger Prozess, muss ich zugeben. Da haben wir die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich würde sagen, dass 95% mindestens der Konstruktionen, die wir planen, gut umsetzbar, baubar sind und dass es letztlich auch nie irgendwie zu Veränderungen gekommen ist.
Ich würde gerne, also ich würde gerne nochmal eine ganz andere Klammer aufmachen, aber und zwar, Tobias, was mich noch interessiert, weil wir hatten jetzt gerade deinen Umgang mit Architekturbüro oder euren Umgang mit Architekturbüros. Wie läuft eigentlich diese ganze Kommunikation, Zusammenarbeit bauherrenseitig, gerade bezüglich Kommunen und so weiter? Da könnte ich mir vorstellen, dass es da, dass du da auch noch jeden Tag Grundlagenarbeit leisten musst,
ja, oder? Ja. Definitiv. Öffentliche Auftraggeber sind halt gewissen Zwängen unterworfen. Mhm. Was erstmal ein Grundthema ist, dass vielen Mitarbeitern bei der öffentlichen Hand eine Grundkenntnis zum Holzbau fehlt. Also da sind wir bei einer ähnlichen Aufklärungsarbeit unterwegs wie bei Architekten eben auch. Was aber schwieriger ist, ist der ganze Vergabeprozess. Mhm. Im Holzbau versuchen wir maximal vorzufertigen. Heißt, ich habe jetzt irgendwie eine Holztafelbauwand oder eine Brettsperrholzwand und die möchte ich nicht nackig dahinstellen. Die möchte ich ja nicht begleitet dahinstellen mit Fassade, mit Fenster. Und dann geht das eben schon los. Kann ich jetzt Fenster, Fassade, Holztafelbauwand, Brettsperrholzwand, das ist egal. Kann ich die in einem Stück schon so ausschreiben? Da wird es schon schwierig. Also allein an solchen Punkten haben wir immer wieder zu kämpfen. Wie offen, offensiv gehen öffentliche Auftraggeber damit um? Also juristisch ist das sauber klärbar, auch erklärbar, dass mehrere Gewerke zusammengefasst werden können, dürfen, das geht. Aber viele scheuen sich dann davor, wollen wir das wirklich tun? Haben wir ja noch nie gemacht. Also diese klassische Frage haben wir noch nie gemacht. Im Massivbau brauchst du das auch nicht. Das ist schon viel Aufklärungsarbeit auch an dieser Stelle. Mhm. In Verbindung noch mit dem ein oder anderen formal juristischen Fallstrick.
Und Kommunen haben ja dann auch immer, also gerade dieses Thema Bürgerbeteiligung und so ist ja für Kommunen dann auch immer nochmal, also die müssen ja auch mal sich mindestens 100 andere Köpfe nochmal zerbrechen, sage ich mal.
Also das ist tatsächlich, dass der Holzbau ein gutes Standing hat, das kann ich so sagen. Da wird jetzt selten, ist der Holzbau das Problem, ich mag das Wort Problem nicht, haben wir hier sowieso alle nicht Probleme.
Das sowieso nicht.
Ja. Es ist eher dann das Thema überhaupt, dass Entscheidungen getroffen werden. Es muss dann durch politische Gremien. Das dauert dann häufig, gerade in so einer Zeit wie jetzt, ja Sommerpause, ja dann sind die ganzen Leute in den Ferien. Dann wird eine Leistungsphase abgegeben, gerade so eine Leistungsphase 2, wo vieles entschieden wird. Die wird dann auf Anfang Juni abgegeben, in der Hoffnung, dass das noch vor den Sommerferien in den Ausschuss kommt. Oh, haben wir nicht mehr geschafft, da war der eine nicht mehr da, der andere nicht mehr da und dann wird das September oder was, bis das irgendwann mal diskutiert wird und dann steht so ein Bauvorhaben einfach mal 3 oder 4 Monate still. Da denke ich manchmal, Leute, wer zahlt das eigentlich alles? Weil der Endtermin, der steht ja letztlich auch. Ja, die Zeit ist weg in der Planung, hinten raus soll nichts verschoben werden und dann fängt das an, alles sich zusammenzuknubbeln. Also das ist so eine klassische Herausforderung im öffentlichen Bauen. Ansonsten sind das ähnliche Herausforderungen wie bei privaten oder bei anderen Bauherren auch. Es ist meistens ein formeller Zwang bei den Öffentlichen. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wie überall hat es ja wirklich gute, engagierte Leute und Leute, die das weniger seriös bearbeiten. Also ich glaube, das kann ich jetzt nicht auf öffentliche Stellen irgendwo schlecht reden oder was. Nein, nein.
Lass uns mal so eine Landkarte aufspannen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Vielleicht kannst du den bestätigen oder ergänzen oder sagen, es ist totaler Quatsch. Aber wenn ich das jetzt an den Holzbau denke, dann ist so der Alpenraum Süddeutschland, also wir haben die Schweiz mit wahrscheinlich einer Sonderstellung, würde ich sagen, das ist die absolute Champions League im Moment.
Definitiv.
Dann haben wir Österreich, Bayern, Baden-Württemberg, die so danach kommen, vielleicht noch ein bisschen Südtirol. Und in Berlin entsteht relativ viel. Und das ist so, dazwischen ist so ein bisschen Leere. Wir waren jetzt in Paris, so wie ihr auch, da kommen wir vielleicht später nochmal da drauf. Da ist auch total viel entstanden, aber auch auf eine andere Art und Weise. Und in Skandinavien, da habe ich selbst kein näheres Bild dazu, war ich auch noch nie. Aber da wird ja auch immer genannt als Holzbauländer, auch ein bisschen Nordamerika, Kanada. Und ich glaube, in letzter Zeit habe ich es ab und zu mal aufgeschnappt, dass auch in NRW relativ viel entsteht und in Bewegung ist. Wie blickst du da drauf? Hast du auch diese Landkarte so vor dir? Oder?
Ähnlich wie du das jetzt beschreibst, tatsächlich. Ich denke, die Schweiz ist vor allem technologisch Weltmarktführer im Bereich Holzbau, definitiv. Österreich ist da sicher auch sehr gut dabei, Süddeutschland. Würde ich alles soweit unterschreiben. Frankreich tut einiges, aber du hast es auch schon gesagt, das ist eine andere Bauweise. Da ist viel Hybrid, das heißt viel Stahlbetonsklett, wenig tragende Holzbauwerke. Und das, was wir sehen, ist auf einem Niveau unterwegs. Ich möchte es jetzt nicht werten, aber das ist jetzt nicht die Qualität, wie wir sie sicher jetzt hier im deutschsprachigen Raum bearbeiten. Und,
ja, das ist auch, die Handwerkskultur ist, glaube ich, auch völlig anders, der Berufszweig.
Das ist so, wobei die französische Handwerkskultur als solche extrem hochstechend ist.
Ja.
Ja, also die Franzosen haben extrem gute Handwerker. Ich war eben auf Wanderschaft eine Zeit lang dort, auch bei den Compagnons. Wir waren jetzt auch in Paris bei den Compagnons.
Ja.
Handwerker haben die extrem gute. Die Anforderungen überhaupt, die an ein Bauwerk gestellt werden, vor allem die technischen Qualitäten sind andere, wenn ich jetzt an den Schallschutz denke, an Oberflächen denke, da sind einfach schon mal niedrigere Anforderungen und insgesamt die Bearbeitung ist an der Stelle, warum er immer nicht so ausgeprägt, wie das bei uns ist. Die haben ihre Qualitäten, aber ich würde sagen, da wäre noch einiges zu optimieren und im skandinavischen Raum sehe ich es ähnlich. Herausragende Projekte, die umgesetzt werden. Es wird dann immer mit den höchsten Holzhäusern geprahlt. Wenn man sich die Technik anschaut, würde ich es anders machen, um es mal vorsichtig so auszudrücken. Ich glaube, da könnte man einiges an Material sparen. Aber es zeigt, es geht was voran. Und vor allem, und das hast du richtig beschrieben, ist es Nordrhein-Westfalen. Also ich habe vor 10 Jahren viele Vorträge gehalten hier in Deutschland mit der Holzbaudiaspora NRW. Wo ich wirklich sagen musste, das war ein schwarzes Loch, holzbaumäßig. Und die Landesbauordnung war absolut renitent gegenüber Holzbau. Und das hat sich eben 2019 verändert. Da hat man dann praktisch den Blinker gesetzt und hat dann so mehr oder weniger die baden-württembergische Landesbauordnung übernommen. Und das hat viel verändert. Das heißt, vor allem Architekten, Bauherren haben Lust, in NRW mit Holz zu bauen. Wir sehen immer noch Herausforderungen bei den Bauämtern, vor allem bei den Genehmigungsbehörden. Also die sind dann doch noch so ein bisschen in ihren alten Landesbauordnungen unterwegs oder sehr viel Angst, sehr viel Vorbehalte gegenüber Holzbau. Mit der sicher die Novellierung der Musterholzbaurichtlinie auch eben auf dem Stand Baden-Württemberg einmal mehr mit dem entsprechenden Anhang, wie Bauteile ausgebildet werden können, gefügt werden können. Das wird, denke ich, spätestens 2025, wenn das eingeführt wird, nochmal einen riesen Push geben und wir dürfen eins nicht vergessen, in NRW leben 18 Millionen Menschen. Das ist zweimal die Schweiz, was nur in NRW eben zu Hause ist. Das heißt, das Potenzial, was dort vorhanden ist, auch das gebaute Potenzial. Viele Städte sind nach dem Krieg gewachsen, da ist seit 50, 60, 70 Jahren nichts mehr getan worden. Ist das das Sanierungsvolumen? Ist das das Aufstockungsvolumen? Ist das das Verdichtungsvolumen? Ist das überhaupt das Volumen an Ersatzneubauten, weil das sehen wir schon, viele Nachkriegsbauten, die einfach so in der Substanz nicht mehr sanierungswürdig sind. Also auch, wenn der eine oder andere sagt, ja, Sanierung, 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 bei manchen Bauwerken geht es einfach nicht mehr. Und die sind nach dem Krieg mit Materialien erschaffen worden, die eigentlich ihre Lebenszeit schon hinter sich hatten. Aus der Not heraus wurde dann ein zweites oder ein drittes Mal damit gebaut. Und das wird in den nächsten Jahren eine Riesenwelle lostreten oder auf uns zukommen.
Auch teilweise schon gegangen, also in Düsseldorf zum Beispiel, da ist ja extrem
viel. Das ist so. Und dann sind es aber andere Städte, klar, Düsseldorf als Landeshauptstadt, aber Köln. Köln schläft immer noch so ein bisschen, aber da ist einiges im Gange. Aber es sind ja andere große Städte, die man gar nicht so auf der Landkarte hat. Bochum, Dortmund, Oberhausen, Recklinghausen, Duisburg. Wir haben einige Projekte jetzt in Duisburg. Wir hatten vor über 10 Jahren in Duisburg erst ein größeres Projekt. Aber ich denke, boah, Duisburg, brutal viel zu tun, was ich nie gedacht hätte, was dort am Start geht. Mülheim an der Ruhr, das sind alles Städte, da reden wir gleich über 6-stellige Einwohnerzahlen, die aber alle am Anfang stehen. Mhm. Also da ist für mich in den nächsten 10 Jahren, wird da unheimlich viel passieren.
Ja, und dann habt ihr endlich den Standortvorteil und die Nähe.
Es war damals so blöd, sich das als der Pemin und ich gesagt haben, ja, wo geht's hin, sag ich, ja, meine Frau fühlt sich hier im Rheinland wohl, die wird kaum mit mir ins Hessenland gehen. Und wenn ich ehrlich bin, irgendwie nördlich Rheinland-Pfalz, Köln eine Dreiviertelstunde entfernt, Essen, was wir ganz vergessen haben, Düsseldorf, das sind alles eine Stunde 15, eine Stunde 30. Das Rhein-Main-Gebiet in die andere Richtung, eben mit Frankfurt, mit Darmstadt, mit Mannheim, mit Heidelberg, mit Ludwigshafen. Also irgendwo sitzen wir da schon mittendrin. In einem Zirkelschlag von 1,5-2 Stunden habe ich ungefähr 25 bis 30 Millionen Einwohner. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und das kommt jetzt so langsam, kommt das wirklich nach oben.
Wenn wir jetzt schon bei den Ländern sind, dann passt jetzt auch unser Brückenschlag zur Organisation Pirmin Jung, weil das hat mich auch interessiert. Ihr seid jetzt eben in der Schweiz, ist quasi das Herkunftsland vom Unternehmen. Ja. Wir haben den Standort Deutschland. Arbeitet ihr auch länderübergreifend? Arbeitet ihr mal hier in einem Projekt in Berlin und dann in Zürich? Wie ist das?
In der Anfangszeit war das intensiv. Gerade von meiner Seite aus, weil ich natürlich auch die Schweizer Arbeitsweise, die Normungen alles gewohnt war und umgekehrt ja nicht jede Woche jemand angeklopft hat und einen neuen Auftrag vorbeibrachte. Wir haben das über die Jahre mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger intensiv durchgeführt. Wir hatten das ein oder andere Projekt, was wir von Deutschland aus für die Schweiz zugearbeitet haben. Also ganz klar der Lead in der Schweiz, auch die Kommunikation. Wir haben dann klassische Ingenieursarbeit, Statik und andere Dinge eben zugearbeitet. Umgekehrt die Schweizer auch an der einen oder anderen Stelle. Damit konnten wir eben Spitzen problemlos puffern, federn. Das tun wir auch heute noch, aber eher nur, wenn es erforderlich ist. Also wenn es jetzt die Projektgröße oder vielleicht da wirklich mal die Arbeitsplanung eben hergibt, dass wir Arbeit suchen oder umgekehrt die Schweizer oder jetzt wirklich in einem Projekt mal Vollgas investiert werden muss. Es ist halt schon eine andere Denkweise. Es ist eine andere Normung. Und wir sehen, dass aufgrund der Distanz tägliche Projektzusammenarbeit schon auch gewisse Dinge verloren gehen und in der Schweiz Dinge, auch wenn es nur im Detail ist, anders konstruiert werden, anders nachgewiesen werden. Prinzipiell halten wir uns das immer offen, tun wir an der einen oder anderen Stelle, aber das macht in unserer täglichen Arbeit, das ist eine kleine einstellige Prozentsumme, um diese Zusammenarbeit irgendwo aufzuzeigen. Rein ingenieurtechnisch, was jetzt das ganze Organisationsthema betrifft, was Marketing betrifft, Webauftritt und all die Dinge, da arbeiten wir sehr stringent zusammen und da werden die Dinge definitiv gemeinsam aufgegleist.
Ja, und jetzt rein ingenieursmäßig, ist es so einfach, auch für einen Schweizer Ingenieur kurz in Deutschland zu unterstützen und andersrum?
So einfach ist es eben nicht. Also die Leute müssen sich schon einarbeiten. Die SEA 265, wenn ich jetzt erstmal nur für einen Holzbau spreche, ist noch was anderes als der Eurocode. Umgekehrt eben dann genauso. Das ist eben nicht so 1:1. Die Mechanik, klar, die ändert sich nicht, aber normative Nachweise, wo finde ich was? Warum werden in Deutschland gewisse Dinge aufs Papier gebracht, wie es in der Schweiz nicht getan wird? Wir haben einen Prüfingenieur hier, das gibt's in der Schweiz nicht. Die kennen das nicht, das heißt, da unterschreibt der Ingenieur letztlich dafür. Ja, das muss ich in Deutschland ein bisschen anders schon ausführlicher auch mal aufs Papier malen, muss es anders erklären, muss in irgendeiner Norm, in irgendeiner Zulassung nachschauen, wo ist das geregelt, weil das einer wissen will, also muss ich das da hinschreiben. Das wird in der Schweiz in der Tiefe dann erstmal keiner hinschreiben, ohne dass ich das jetzt werten möchte.
Ja.
Kannst du eigentlich, Tobias, weil das finde ich jetzt voll spannend, ich bin jetzt auch kein Holzbauingenieur und eigentlich nicht, so steckt da nicht so tief drin wie ihr beide. Du hast jetzt schon mal angedeutet, Norwegen, Skandinavien, Holzbautradition sehr anders, Schweiz sehr anders. Kannst du irgendwie so ein Beispiel geben, was so, worin sich sowas manifestiert, so unterschiedliche Holzbautraditionen? Deutschland versus Schweiz, Deutschland versus Norwegen, Frankreich?
Also im Detail, Deutschland und Schweiz unterscheidet sich jetzt in der Konstruktion gar nicht viel. Mhm. Das ist die Denkweise, die sich unterscheidet.
Was heißt das?
Was heißt das? Das ist mein Lieblingsthema, wie Deutsch. Ja, uns Deutschen würde es gut tun, mal einen Blick in die Schweiz zu werfen und zu sehen, wie arbeiten die und wie innovativ sind die unterwegs. Das heißt, da ist die Bearbeitung als solches.
Wenn das passiert, dann ist doch großer Frust erstmal die Folge.
Wie meinst du das jetzt, Jonathan?
Na, wenn wir aus Deutschland den Blick rüberwerfen in die Schweiz, dann ist doch
natürlich
kurz Zeit erstmal großer Frust, weil es viel, also das erklärst du besser, wie anders das ist.
Wie anders ist das? In der Schweiz ist derjenige verantwortlich, der unterschreibt. Das heißt, wenn ich einen Einfall im Holzbau habe, dann überlege ich mir das, suche ein statisches Modell, gehe vielleicht mal irgendwo auf den Prüfstand, gerade für so ein Deckenbauteil. Pirmin Jung ist ja letztlich bekannt auch erstmal für Holzbetonverbunddecken mit all den Vor- und Nachteilen, zweifelsohne, aber der Pirmin hat das gerade in den 90er Jahren eigentlich stark vorangetrieben in all seinen Varianten und Formen. Dann ist man mal auf die Baustelle gegangen, hat eine Decke mit einer kleinen Spannweite ausgeführt, dann ist man mit einer größeren Spannweite mal auf den Prüfstand gegangen und dann hat man das nächste Mal wieder auf der Baustelle ausgeführt. In Deutschland? Absolutes No-Go. Diskutieren wir heute noch darüber, ob es jetzt für eine Decke eine VBG braucht oder ob es eine ABG braucht. Ist das eigentlich schon ein Bauprodukt? Ist das noch ein Bauprodukt oder ist das schon eine Bauart, weil ich Holz und Beton zusammenbringe? Die Schweizer lachen uns aus dafür. Die lachen sich kaputt über, was wir hier diskutieren. Und das ist erstmal allein in der Denkweise ein Riesenunterschied. Warum sind die Schweizer Weltmarktführer im Holzbau? Ja, weil gedacht wird, weil Verantwortung übernommen wird und weil die rechtlichen Hürden schlichtweg nicht da sind. Die existieren nicht. Und in Deutschland, ich drücke es jetzt ganz bewusst überspitzt aus, aber ich hoffe, dass es der eine oder andere hört, wir saufen doch in unseren eigenen Vorschriften ab. Innovation wird per Gesetz in unserem Land verboten. Wie soll ich ein neuartiges System schnell auf den Markt bekommen? Geht nicht. Ich muss ja alles mit irgendwelchen Versuchen, mit irgendwelchen Zulassungen und am besten dann noch eben einer ETA am Ende des Tages durchbringen.
Und das teilweise durch ein kleines Netzwerk an Materialprüfanstalten, auch unter sehr großer Last stehen.
Richtig. Es geht gar nicht darum, gesetzliche Vorgaben klein zu reden. Überhaupt nicht. Es geht nur darum, wie gehen wir damit um, respektive, wie verstecken sich viele Leute dahinter. Ich habe jetzt den Studierenden, und der Satz ist jetzt auch bei der Technischen Hochschule in Köln, steht da jetzt da drauf, ich sage, Leute, nur weil irgendwo was nicht auf dem Papier steht, heißt es nicht, dass es verboten ist. Ich habe das Gefühl, in Deutschland muss alles irgendwo auf dem Papier stehen und genau so muss es sein und dann dürfen wir das ausführen.
Wenn es nicht in den Akten ist, ist es das, nicht in der Welt.
Genau. Ich weiß doch, was eine 15er Gipsfaserplatte an Brandschutzeigenschaften hat. Warum muss ich die ganze Wand, die dahinter ist, noch irgendwie prüfen? Oder muss die irgendwie mit einer ABG oder einer ZTE, je nachdem, worum es geht, oder einer VBG hinterlegen? Ich weiß doch, was die Platte kann. Ich weiß auch, was zwei Platten können. Die können 50 oder 60 Minuten, je nachdem. Wo ist das Problem? Nein, ich brauche dann hierfür noch eine Zulassung und dafür, und wenn das nicht existiert, bricht die Welt zusammen. Obwohl die Norm, und das ist ja hochinteressant, gerade wenn es um Brandschutz geht und andere Dinge, es muss einfach mal der Eurocode 5 sauber durchgelesen werden. Der bietet mir eigentlich alles, ein wunderbares Werk. Was machen die Schweizer, wenn die SIA nicht ausreicht? Ja, dann gucke ich halt mal in die deutsche Norm. Ah, da habe ich einen Nachweis, also nehme ich den, fragt keiner danach. Das würde ich gern umgekehrt auch mal tun, dass ich sage, Mensch, in der Schweizer Norm stehen ein paar Nachweise, die fehlen uns. Ich würde gern mal einen Nachweis aus der SIA 265 hier in Deutschland einsetzen. Ja, da sind die Bedenkenträger sofort da. Geht ja angeblich nicht.
Und wie kann man diese, ich nenne es mal euphemistisch, Baukultur irgendwie konstruktiv, positiv dahin beeinflussen, dass das zielgerichtet da möglich ist?
dass ich die Lust nicht daran verliere. Das muss man beeinflussen, in Anführungszeichen. Ich habe das jetzt 15 Jahre versucht, das zu beeinflussen, und ich glaube, wir leben ja auch ein Stück weit ganz gut davon, oder eben uns nicht das Denken verbieten zu lassen. Es ist ein gesellschaftliches Thema am Ende des Tages, dass wir davon wegkommen müssen, dass der Gesetzgeber uns alles vorgibt. Wir müssen aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, aber dafür stehe ich auch gerade und das können wir auch gerne diskutieren, wir müssen viel mehr zur Selbstverantwortung, zur Eigenverantwortlichkeit zurückkehren, wo ich auch von überzeugt bin, dass das Land groß gemacht hat. Woher kommt das Made in Germany? Woher kommt der deutsche Ingenieur? Was hat uns in der Welt bekannt gemacht? Das war diese Denkweise. Das Silicon Valley, wo wir heute alle in die USA schauen, das hatten wir hier vor 100 oder 120 Jahren. Da war Deutschland das Silicon Valley der Welt. Mit technischen Erfindungen, mit technischen Neuerungen, mit einem freien Denken in dieser Art und Weise, die dann aufgrund der Hülle und Fülle irgendwo in ein Normenwesen reingepackt wurde. Und auch da haben sich ja viele dran orientiert. Das macht ja absolut Sinn, Dinge zu normen, dass Dinge, die sich wiederholen, einen Standard haben. Das würde ich nie abstreiten. Das Schlimme ist daran, dass die Leute denken, es gibt nichts anderes als die Norm und es muss in der Norm stehen und was da nicht steht, das gibt's nicht. Das ist die Denkweise, mit der ich leider nichts anfangen kann und deshalb sage ich, das hat das Land nicht groß gemacht. Aber viele sind so unterwegs. Und dann wundern wir uns, dass wir in Innovationsrankings oder in Erfindungsrankings immer mehr zurückfallen. Ja, wo ist das geblieben? Dieses Erfindertum, dieses geistige Eigentum zu produzieren, zu sagen, ich entwickle was Neues. Und nicht schon von vornherein, und das begegnet mir im Bauwesen eigentlich viel zu häufig, immer nur höre, das geht nicht, können wir nicht. Nee, für viele ist das ein Dürfen nicht, weil das Gesetz das angeblich nicht hergeht. Aber wenn es das Gesetz nicht hergibt, dann höre ich auf, gibt's nicht, mache ich die Schotten dicht. Ja, so kann ich keine Herausforderungen lösen, geht nicht.
Also wir müssen diese Innovationskultur, ist wahrscheinlich auch ein Thema, was außerhalb der Baubranche relevant ist, wieder stärken.
Absolut, das müssen wir auch wieder, wenn wir bei Fortbildungen sind, Kindergarten, Schule. Wir müssen die jungen Menschen dazu animieren, dass die frei denken, dass die ihren eigenen Verstand benutzen dürfen und dafür auch belohnt werden, in Anführungszeichen, belohnt werden. Dass es eben nicht schlecht ist, sondern dass wir eben divers sind und dass wir sehr unterschiedlich sind und dass es auch, ja, da sind wir aber wirklich schon bei gesellschaftlichen Diskussionen, das bedeutet für mich Demokratie, unterschiedlicher Meinung zu sein, das fördert das doch. Und ich liebe das im Bauwesen, um wieder zurückzukommen, auch wenn ein Architekt, andere Fachplaner unterschiedlicher Meinung sind, das fördert ja, das bringt uns voran, das denkt oder lässt uns auch wieder zum Denken animieren. Wenn jemand eine abgedrehte Idee hat, dass die nicht gleich kaputt gemacht wird, dass man sagt, okay, nehmen wir mit die Idee, ich muss mal einen Moment drüber nachdenken, wo ich denke, wow, geniale Idee, ich sehe heute keine Lösung, aber ich weiß, in einer Woche finden wir eine Lösung oder in zwei Wochen.
Und es macht auch mehr Spaß.
Und es macht viel mehr Spaß, genau. Und es entstehen neue Dinge. Die Frage ist nur, wie gehen wir miteinander um? Es geht um die Sache und den Mensch schätze ich, der dahinter ist. Und der darf und der muss anderer Meinung sein. Und das fehlt mir einfach viel zu häufig. Und dass das auch zugelassen wird, dass es toleriert wird, vor allem, um aufs Bauwesen zurückzukommen. Ja, ich brauche nicht eine VBG oder irgendwas. Ich habe einen Ingenieursnachweis, der steht sogar irgendwo in der Norm, der ist abbildbar und damit ist doch irgendwann mal gut. Aber nein, wir haben 16 Länder, 16 Landesbauordnungen, 16 Musterverwaltungsvorschriften, technische Baubestimmungen. Dann habe ich 5.500 DIN A4 Seiten, die mir irgendwas beschreiben. Und worum geht's? Dass ich ein Bauteil auf F30 oder F60 nachweise. Da brauche ich keine 5.500 Seiten dafür. So, und Sie merken, oder ihr merkt, da werde ich gerade auch ein bisschen, da kribbelt bei einem.
Ja,
voll. Ja, und wenn ich das vielen anderen erkläre, gucken die mich an und denken, der ist bekloppt. Ja, aber das hat für mich was mit Denken und auch mit Freiheit im Geiste zu tun.
Ist ja auch dein täglich Brot, ne?
Absolut.
Dein Handwerk.
Absolut. Irgendwie. Das Schlimme ist, ich sehe es auch bei den Studierenden, die werden schon so mitunter erzogen, das muss alles genau in die Norm reinpassen und wir haben für alles eigentlich statische Modelle, die lernen das. Die wissen, mit statischen Modellen umzugehen. Denkt doch erstmal so, bevor ich irgendwo in der Norm oder irgendwo in der Vorschrift gucke, ja, wo finde ich was dazu? Das meiste, was ich in meinem Leben gesehen habe, kriege ich wirklich mit ingenieurtechnischen Modellen, die ich im Studium lerne, irgendwie aufgegleist. Alles andere ist Formaljurismus. Und das ist der diametrale Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland.
Okay. Aber ich würde sagen, wir haben die Frage nach den unterschiedlichen Baukulturen jetzt auch schön.
Ja, mal gut
abgehandelt. Ja, das ist, um vielleicht noch zu Ende zu führen, in Holland, wir haben einige Projekte in den Niederlanden. Also
stimmt, die habe ich vorhin vergessen, auch in meiner Landkarte.
Fällt mir jetzt noch auf deine Karte.
Passiert auch einiges.
Passiert einiges. Die sind da, ja, ähnlich wie die Schweizer unterwegs. Also es gilt darum, einen Nachweis zu führen, zu sagen, so was, wir vereinbaren was. Klar kann ich nicht an der Sicherheit, sprich beim Brandschutz oder bei der Statik, da kann ich nichts runter tun, aber wie ich das jetzt nachweise, das liegt an mir. Also wie ich die 60 oder 90 Minuten Abbrand dahin bringe, das liegt an mir. Wenn ich sage, das macht rein das Holz oder das macht jetzt irgendeine Beplankung, dann weiß ich das nach. Aber ich brauche keine VBG oder die Platte muss jetzt gekapselt sein und so Geschichten. Boah, also wesentlich einfacher. Und da haben sicher die Länder auch gewisse Kulturen. In Frankreich ist es auch etwas formeller. Also da ist in Frankreich und Deutschland sich gar nicht so uneinig. In Skandinavien ist man auch wieder offener. Mhm. Bauen aber dann, und das ist deine Frage, die du hattest, Witold, auch aus der Tradition raus ein bisschen, ich nenne es mal holzlastiger, mhm, wo wir vielleicht etwas mehr Holz sparen würden, aber das möchte ich auch gar nicht negativ irgendwie, mhm, bewerten.
Wir haben auch mehr Holz.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich nur von Holz umgeben bin, denke ich auch anders darüber, genau.
Genau, ihr wart mit Pirmin Jung, habt ihr euren Firmenausflug gemacht? Das muss ein großes Spektakel gewesen sein mit 100 Menschen, oder? Habt ihr eine Paris-Reise gemacht? Richtig. Wir haben sie in der Bildungsoffensive in unserer Exkursion mit 35 gemacht und das war schon sehr herausfordernd. Ja. Wie war es denn? Was hast du über das vorhin Beschriebene hinaus noch mitgenommen? Was waren deine Eindrücke? Was habt ihr angesehen?
Wir konnten leider nicht alles das anschauen, was wir uns hätten anschauen wollen. Wir hatten eine Zusage für Notre Dame, dass wir den neuen Dachstuhl besichtigen können. 3 Tage vor unserer Reise kriegen wir ohne Nennung von irgendwelchen Gründen eine Absage. Ich gehe von aus, ja klar, wegen Olympia und weiß der Geier was, da brennt ein bisschen der Baum, die wollen fertig werden. Da haben die gesagt, alles, was wir hier nicht mehr gebrauchen können, weg damit. Ja, alles gut. Das war halt schade, das war ärgerlich, hätten wir uns gerne angeschaut und auch im Olympischen Dorf hatten wir keinen großen Zugang mehr, was dann allerdings auch zu erwarten war und nicht die Schwimmhalle, sondern da, wo die Turmspringwettbewerbe und Synchronschwimmen stattfindet, das Schalentragwerk, da hatten wir auch die Zusage und 3 Tage vorher Schicht im Schacht. Das war schade. Also da hätten wir holzbautechnisch sicher noch einiges anschauen können. So dass es jetzt rein, was das Besichtigen von Holzbauwerken betraf, jetzt nicht unbedingt dann der Burner war, so kann ich es ausdrücken. Was, glaube ich, uns aber als Haus Pirmin Jung auszeichnet, ist die Gemeinschaft und eben dieser Austausch. Also dass wir mit allen Mann zusammenkommen und uns eben austauschen, diese Denkweise, wie ich sie eben beschrieben habe, dass wir als Deutsche von den Schweizern profitieren, umgekehrt die Schweizer aber auch. Also es ist ja nicht alles Gold in der Schweiz, was glänzt, und in Deutschland ist auch nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Es ist ja viel zwischen Schwarz und Weiß. Und dieser Austausch, das macht es eigentlich so wertvoll. Und dass die Leute, es waren wirklich fast alle da. Ein paar waren jetzt einfach familiär verhindert, aber wenn wir 130 Mitarbeiter haben oder 135 Deutsch und Schweiz und es fahren über 120 mit, dann zeigt das ja, wie groß das Interesse ist. Und diese unterschiedlichen Charaktere, die unterschiedlichen Kulturen, die unterschiedlichen Sprachen, die da schon zusammenkommen, das ist für mich so ein Aha-Erlebnis, so ein Wow-Erlebnis, wo ich sagen muss, ja, und sich dann an den Tisch zu setzen, einfach mal Zeit zu haben, sicher über private Dinge auch zu sprechen, aber auch über ja technische Dinge zu reden, das fehlt im Alltag. Und da merke ich schon, die Denkweise derer, die bei uns arbeiten, ist bei vielen gleich. Der Wille, der Wunsch, das kann ich in Anführungszeichen mit Geld nicht bezahlen, wo ich diese, ja, ich sag mal so, diese Schöpferkraft da irgendwo sehe, wo ich denke, die Leute haben einfach Lust, die brennen für die Sache und das ist extrem schön zu sehen, vor allem als Chef.
Schön, wunderbar. Und hat alles geklappt? Wie seid ihr in Berlin rumgekommen, Metro?
Metro ging, also muss ich wirklich sagen, wir haben nur Metro, super.
Niemand beklaut worden?
Nix.
Super.
Nichts passiert, also ging wirklich super. Klar, haben wir vorher wunderbar auch die Hinweise gegeben, haltet die Sachen zusammen, achtet ein bisschen da drauf. Meistens waren wir auch mit mehreren Leuten unterwegs. Eben wenn es dann von Station zu Station ging, muss aber wirklich sagen, genial, hat Spaß gemacht. Wobei wir uns schon die Frage gestellt haben, jetzt zur Olympia, es war Anfang Juni. Schon brutal voll. Mhm. Und jetzt nochmal die ganzen Zuschauer von Olympia mit dazu.
Paris ist ja daran gewöhnt, mit diesen Menschenmassen zurechtkommen zu müssen.
Aber das ist schon, also da also nochmal eine Million.
Der mal im August mal vor Sacré-Cœur war, ja, so wie ich den großen Fehler gemacht habe, das ist eine absurde Situation,
Naja, Und das ist jetzt der Dauerzustand gerade. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Moment etwas enger zugeht, aber ja, schön.
So, Pirmin Jung, mir sind zwei Sachen aufgefallen auf eurer Website oder auf LinkedIn, wo ich euch manchmal sehe. Das eine ist das Thema Wissensmanagement. Ja. Das ist für euch ein riesen oder ein großes Thema. Was ist das für euch und wie könnt ihr das umsetzen? Wie könnt ihr das pflegen? Habt ihr bestimmte Personen, die sich nur darum kümmern? Wie kann ich mir das vorstellen?
Warum tun wir uns überhaupt mit einem Wissensmanagement auseinandersetzen? Allein die Frage sollte man vielleicht mal begründen. Wir hatten 2008 und da war das Büro schon noch in den Anfangszügen, da waren wir irgendwo keine 15 Leute in der Größenordnung. Also heute reden wir über 135, 140 Schweiz und Deutschland, waren wir damals etwas mehr als ein Zehntel. Also das zeigt ja auch, was gegangen ist. Da hatten wir in einem Jahr 2008 den Abgang von 4 erfahrenen Ingenieuren. Das heißt, da waren Ingenieure, die sich umorientiert haben, die das Haus verlassen haben, die einfach was anderes machen wollten oder sich auch verselbstständigt haben. Und dann sind ungefähr 20 Berufsjahre weggegangen. Das war bei einem jungen Team. Es war ja alles im Aufbau, auch zu der Zeit noch. Auf einmal 4 Leute weg und damit war auch viel Wissen weg. Und wir haben uns dann 2009, 2010 die Frage gestellt, wie schaffen wir es, so ein Stück weit Wissen zu konservieren? Das heißt, wie schaffen wir die Erfahrungen für alle transparent zu machen, ins Haus zu bringen und auch, wenn man jemand krankheitsbedingt ausfällt oder wie auch immer, dass aber viele Leute einen Zugriff darauf haben. Das war eigentlich unser Antrieb, weil es kann doch nicht sein, dass jetzt am Pirmin oder an mir die Sachen hängen bleiben und jeder kommt mit einer Frage. Und das war eigentlich so der Gedanke zu sagen, ja, wie kriegen wir das hin? Und da haben wir uns eben ein Wissensmanagement überlegt zu sagen, wir haben ein Intranet, wir haben Blog-Einträge, wir haben ein Vorlagensystem, wo wir versuchen, erstmal mit Vorlagen, mit Unterlagen Dinge bereitzustellen, dass alle erstmal irgendwo die Möglichkeit haben, rein formell aufs Gleiche zuzugreifen, und haben dann eben über Fragentools, über Blog-Einträge, über Suchfunktionen eben in gewissen Kategorien die Mitarbeiter dazu aufgefordert, ihre planerischen Erfahrungen, ihre Bauerfahrungen auffallen, wenn sie auf die Baustelle gehen, niederzuschreiben und auch das Positive, das Negative bei Projekten hervorzuheben. Einmal in 2 Monaten haben wir Projektvorstellungen, dann werden eben Projekte aus Deutschland wie der Schweiz gezeigt und dann geht es eben darum, was waren die Herausforderungen, wie sind wir damit umgegangen, wie haben wir es technisch gelöst, was war gut und was war schlecht. Also nur weil wir das jetzt 25 Jahre betreiben, haben wir keinen Heiligenschein auf. Wir entwickeln uns auch immer weiter. Und bei so vielen Leuten passiert es dann eben auch mal, dass der ein oder andere Mitarbeiter in Anführungszeichen die gleich schlechte Konstruktion aufs Papier bringt, wie das vielleicht vor 10 Jahren schon mal war. Und dem versuchen wir halt irgendwo entgegenzutreten. Dass nicht immer wieder bei Null angefangen wird, sondern dass wir versuchen, Dinge im Hause zu bearbeiten, im Hause zu belassen. Und es ist tatsächlich so, dass wir nicht nur eine Person, wir versuchen es auf mehrere Personen eben abzustellen, dass da ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung steht und dass regelmäßig ja Vorlagen gepflegt werden, dass Blog-Einträge gepflegt werden, dass die Suchfunktion funktioniert. Das ist eben das, was wir versuchen aktiv zu gestalten, um letztlich die tägliche Projektarbeit effizienter zu gestalten. Ja. Darum geht's.
Wisst ihr, was da der beliebteste Blog-Eintrag ist oder das meistgesuchteste Ding?
Ich würde dich jetzt anlügen. Müsste ich jetzt auf die Auswertung gehen? Nein, würde ich jetzt. Okay. Müsste ich wirklich nachschauen? Weiß ich nicht.
Okay. Und das andere große Ding, was mir aufgefallen ist vor ein paar Monaten, ist, dass ihr eure Organisation neu strukturiert habt oder vielleicht auch ein bisschen entstrukturiert habt. Mhm. Nämlich ihr habt jetzt ein agiles Organisationsmodell für das Unternehmen Pirmin Jung. Kannst du mir erklären, was sich da dahinter verbirgt?
Führung ist im Hause Pirmin Jung schon immer ein wichtiges Thema. Vor allem, als das Büro größer wurde, und das habe ich ja dann ganz aktiv miterlebt und auch mitgestaltet. Ganz am Anfang war es klar, da hat der Pirmin die 3, 4, 5, 6, 7 Mitarbeiter geführt. Da gab es keine große Diskussion, wie es, glaube ich, in kleinen Büros auch völlig üblich ist. Das ist irgendwo an eine Grenze gekommen, dann gerade so 2009, 2010, als dann nicht mehr nur 10 Leute da saßen, sondern auf einmal waren es dann irgendwann mal 20 Leute. Und dann schafft das einer allein nicht mehr. Das heißt, damals hat es dann schon ich will nicht sagen, schon eine streng hierarchische Struktur gegeben, aber es sind Aufgaben verteilt worden. Sei das in der Projektbetreuung, sei das in der Akquisition, Angebotserstellung, einfach um einerseits den Pirmin zu entlasten und auch die Leute, die die Lust hatten, sich einzubringen, mit neuen Aufgaben zu belegen. Und das ist mit steigender Betriebsgröße vielfältiger geworden. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir versuchen, auch jungen und neuen Mitarbeitern eine Chance zu geben. Das heißt, man hat sich verschiedene Modelle angeschaut und sagt, wir möchten relativ flache Hierarchie haben, dass da nicht jetzt einer ganz oben dran sitzt, dann kommt die erste Führungsebene, die zweite Führungsebene, die dritte Führungsebene, sondern wir möchten eigentlich die Mitarbeiter dazu einladen, sich aktiv am Firmengeschehen zu beteiligen in den Dingen, die sie interessieren. Und dann fängt das in der Ingenieurplanung an, dann sind das die bauphysikalischen Themen, der Brandschutz, also alles, was jetzt erstmal rein ingenieurstechnisch ist, wo sich die Mitarbeiter engagieren können, wo sie sich auch ja, durch ein Engagement, durch ein Dazutun, Führungsposition ist fast schon übertrieben, aber ich sage dann zwar wirklich eine wichtige Stelle darin bearbeiten oder erarbeiten können. Das ist in der Kommunikation, das ist im Marketing, das ist beim Thema Finanzen, wo es uns einfach darum geht, dass jeder seinen Anteil dazu beiträgt in der Firma. Und das ist uns wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und dass es eben von verschiedenen Personen bewirtschaftet werden kann, dass es eben nicht jetzt nur an einer oder an zwei Personen hängt. Das ist uns eigentlich das Wichtige, weil die Vergangenheit uns gezeigt hat, dass Dinge sich verändern, dass Menschen sich verändern. Verändern heißt in dem Sinne, ja, sie gehen dann auch mal woanders hin und dass wir da eben das versuchen, ein bisschen von den Personen unabhängiger zu machen. Das ist vor allem ein Anliegen von Pirmin und von mir. Uns kann immer was passieren und dann gäbe es nichts Schlimmeres, wenn der Kopf nicht mehr da ist, dass dann die Firma nicht mehr funktionieren wird. Also das ist, glaube ich, auch eine Verantwortung, die wir wirklich aus der Not eigentlich eine Tugend gemacht haben, zu sagen, das soll nicht nur auf eine Führungsperson oder auf den Chef letztlich sein. Es soll eigentlich im Büro dahin gehen, dass wir es verteilen und dass vor allem auch mehrere Leute sich aktiv beteiligen können.
Und wie habt ihr den Umbruch gemacht? Und
Operation am offenen Herz.
Ja, und wie hat's so geklappt? Sogar gab es viel Reibung?
Ja, oder? Das können wir noch gar nicht beurteilen. Das ist ja jetzt noch nicht so lang und das ist jetzt ein Umbruchprozess, wo ich schon denke, es läuft gut an. Es braucht aber ein bisschen Zeit, es braucht auch ein bisschen Erfahrung in dem Wissen, dass wir dann auch nachsteuern werden. Wie oft sitzt man zusammen in verschiedenen Runden? Wie viel Zeit brauchst du oder eben nicht? Was muss noch in der Runde besprochen werden? Was nicht mehr? Was muss woanders geklärt werden? Wie nehmen die Leute auch ihre Rollen an? Also ist dem einen oder anderen bewusst, dass er jetzt vielleicht doch auch mehr Verantwortung übernimmt? Weil das ist auch das Ziel, wenn, ich sag mal, jetzt in einem der Bereiche eine Entscheidung getroffen wird, dann wird die Entscheidung getroffen. Die wird dann im Pirmin oder mir nochmal mitgeteilt, aber dann sind die Mitarbeiter auch dafür verantwortlich und dann, ja, dann wird die Entscheidung getroffen und dann gehen wir in die Richtung. Also auch wichtig, dass das nicht alles über meinen oder Pirmins Tisch dann laufen muss. Und wir sehen das Engagement, die Freude, die Mitarbeiter haben und darum soll es eben gehen, aktiv die Mitarbeiter in der Firma einzubinden und zu beteiligen.
Schön. Pirmin, hast du noch eine Frage? Ne?
Wie toll, das weiß ich.
Ah, Entschuldigung. Bitte? Wie? Ich habe ihn gerade Pirmin genannt. Das kann man, glaube ich, rausschneiden später.
Ich finde es witzig, lass drin. Ich habe eigentlich keine Frage mehr. Von mir aus können wir in den Anekdotenteil übergehen. Und Jonathan, Tobias, zum Abschluss erzählen wir uns immer gegenseitig Anekdoten. Und damit es auch nie eine Leerstelle gibt, bereiten wir abwechselnd immer eine vor. Aber bevor Jonathan seine vorbereitete vorträgt, würde dir irgendeine coole Anekdote aus deiner Wanderschaft
Wir sagen das Fundstück des Monats, nennen wir es. Irgendwas, das mit Bau oder mit Holz zu tun hat.
Ja, mindestens zwei Wanderschaftsgeschichten und sonst noch. Also wir kriegen was zusammen. Kein okay. Thema.
Also wir lauschen dir gespannt.
Kein Thema. Mit was soll man anfangen? Mit den ernsten Dingen des Lebens? Dingen des Lebens. Gut. Wir durften unter gütiger Mithilfe des Landes Rheinland-Pfalzes einen Forstwerkhof planen. Forstwerkhof heißt ein Gewerbegebäude in Form einer Halle, die von einem, ich nenne es mal von der Försterei ganz allgemein, genutzt wird. Mhm. Was möchte der Förster? Er möchte natürlich, dass sein Holz eingesetzt wird Und in dem Fall ein spezielles Holz, ein sehr schönes Holz, Edelkastanie. Die Halle ist ungefähr 20 Meter breit, 50 Meter lang und bietet sich natürlich für ein schönes Ingenieurtragwerk an. Wir haben dann ja, ein bisschen kreiert, ein bisschen getan, haben einen Dreigelenkrahmen kreiert aus Kastanienholz und den natürlich nicht als Brettschichtholzträger, sondern als aufgelöste Fachwerkkonstruktion. Das hat dem Land Rheinland-Pfalz so gut gefallen, dass das Forstministerium das auch mit einem gewissen Geldbetrag gesponsert hat, um eben das Bauen mit Laubholz, speziell mit Edelkastanie, zu performen, zu promoten.
Wann war das?
Angefangen hat das Ganze schon vor 5 Jahren. Dann kam eben Corona, da hat es ein bisschen Verzögerungen gegeben. Und dann ist das Projekt, ich sag mal, in den letzten 2 Jahren dann fertig geplant worden. Das Land hat uns dann, als wir das alles fertig geplant hatten, auch schon in der Produktion waren, eingeladen, doch mal die Innovationen im Holzbau vorzustellen. Da waren wir nicht die Einzigen, da kamen auch andere. Sprich, das Forstministerium hat eingeladen. Da ist dann unser Sebastian Dienst hier, auch Geschäftsführer im Hause ist, nach Mainz gefahren und hat das Bauwerk vorgestellt, was wir denn mit Kastanienholz geplant haben. Da war dann auch die oberste Bauaufsicht eben da und die haben sich das auch mit angehört. Klar, es geht ja ums Bauen, dann möchten die das auch wissen. Aber es wurde über die Innovation eben vorgetragen und was wir denn in Rheinland-Pfalz imstande sind, Innovatives zu leisten, weil es in dieser Form so auch kein vergleichbares Bauprojekt in Deutschland, in Europa, in der Welt möglicherweise gibt. Also wirklich Innovation. 3 Tage später kriegen wir eine E-Mail von der obersten Bauaufsicht, wo denn die CE-Kennzeichnung des Kastanienholzes wäre. Bauprodukt, logisch. Bauprodukteverordnung, wir brauchen eine CE-Kennzeichnung. So, jetzt war mir schon klar, die Kastanie hat der Förster genommen, hat die in irgendeine Dorfsägerei gepackt, der hat das klassisch durchs Gatter geschoben und von der CE-Kennzeichnung wird er noch nie was gehört haben. Genau so war das. Das heißt, eine CE-Kennzeichnung lag da nicht vor, ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe, sage ich erstmal als Tragwerksplaner, sich darum zu kümmern. Ja, ich sagte immer gerne so salopp, was haben die Leute eigentlich vor 50 Jahren im Sägewerk getan? Da gab es auch noch keine CE-Kennzeichnung, die haben Holz auch geschnitten. Gut, dann haben wir zurückgeschrieben, ja, gibt's keine CE-Kennzeichnung, das ist vor Ort eingesägt worden, fertig. Ja, nee, geht ja nicht, dass wir da ein Tragwerk planen, ohne CE-Kennzeichnung geht das nicht. Also haben wir dann angerufen, nochmal hinterher gefragt, war auch nicht möglich, dass sie sich da irgendwie nachträglich zertifizieren. Das hätte ja noch eine Möglichkeit sein können. Ein bisschen Kastanie lag noch rum und dann hätte es irgendjemand bescheinigen können, nee, wer kann überhaupt Kastanienholz zertifizieren? Für Eiche gibt's das, aber Kastanie ist ja wieder was anderes. Ja, und überhaupt die Kastanie, nach welcher Norm wird die eigentlich nachgewiesen? Ja, an der DIN EN 1912 ist Kastanienholz hinterlegt. Das beruht dann auf italienischer Kastanie und dann wurde uns sogar noch unterlegt, dass wir ja hier in der Pfalz unterwegs sind und nicht in Italien. Das heißt, die Festigkeitskennwerte der italienischen Kastanie sind ja andere als in der Pfalz. Oh, interessante Fragestellungen. Gut, dann haben wir gesagt, wie lösen wir das denn jetzt? Ja, sagt die oberste Bauaufsicht, dann müssten wir eine Zustimmung im Einzelfall lossieren. Wäre unser Vorschlag gewesen, kein Thema. Habe ja viele Jahre an der Technischen Universität in Kaiserslautern einen Lehrauftrag gehabt, kenne die Leute dort, angerufen, sage ich, hört mal zu. Wir bräuchten ein Gutachten, auch mit Festigkeitsprüfungen und so weiter. Alles initiiert, entsprechende Proben hingebracht, die auf Zug, auf Druck, auf Biegung, alles geprüft wurden. Die Technische Universität Kaiserslautern, ja.
Die Festigkeitswerte ähnlich wie in Italien?
Ich sag gleich was dazu. Das heißt, dann hat die Technische Universität Kaiserslautern ein entsprechendes Gutachten geschrieben. Und da kam dann bei raus, dass die Festigkeitskennwerte zwischen 1,7 und 2,1 im Faktor über dem lagen, was wir in der Norm respektive dann auch in der Statik angesetzt haben. Für den Prüfingenieur war das sowieso kein Thema. Der sagt, er braucht kein CE-Kennzeichen. Er geht von aus, dass die Werte in der Norm passen. Und als wir ihm das dann auch noch vorgelegt haben, haben gesagt, die Festigkeitskennwerte sind knapp Faktor 2 größer, hat er sich kaputt gelacht, sagt, alles gut. So. Dann haben wir das der obersten Bauaufsicht geschickt. Dann kam zurück, ZIE geht ja gar nicht. Als ZDE, Zustimmung im Einzelfall, unterliegt er dem deutschen Baurecht. Wenn es aber um Bauprodukte geht, greift die Bauprodukteverordnung und die ist europäisch geregelt. ZDE ist aber ein deutsches Thema. Ja, was machen wir denn jetzt mit der ZDE? Also die bescheinigt ja, dass es funktioniert. Ja, kann man denn ansetzen? Geht nicht. Es gäbe nach Bauprodukteverordnung in § 38, wo ein vereinfachtes Zulassungsverfahren möglich wäre.
Ich musste gerade schon an Asterix und Obelix denken.
Genau.
Passierschein A38.
So, genau, so ähnlich. So. Also haben wir erstmal in die Bauprodukteverordnung reingeguckt. Dann gibt es da, ist ein Verfahren geregelt, was erstmal normal ist für alles Mögliche, aber in Einzelfällen kann davon abgewichen werden, eben wenn es jetzt solche Sondermaßnahmen sind. Ja, dann haben wir wieder die oberste Bauaufsicht gefragt, ja, was ist denn jetzt zu tun? Also was müssen wir denn jetzt wie bescheinigen? Ja, das wäre nicht die Arbeit der obersten Bauaufsicht. Das wäre schon unsere Arbeit. Wissen Sie nicht, was da zu bescheinigen ist?
Oh Gott.
Gut, jetzt kennt man sich ja in der Branche gut aus. Dann habe ich mal Professor Stefan Winter in München angerufen. Er ist ja nur auch eine Koryphäe. Sag ich, Stefan, hör mal. Oh, sagt er, das könnte er so auch nicht sein. Müsste er sich auch mit beschäftigen. Er wüsste es aber auch nicht. Müsste er erst mal rumhören. Sag ich, Stefan, ist kein Thema. Ist auch nicht dein Metier. Ich habe gedacht, wenn du schnell eine Antwort hättest. Nee, sag, dann müsste er sich auch erst drum kümmern. Er hatte mal einen ähnlichen Fall, aber wird jetzt ausschweifen hin und her. Er hatte auch keine Lösung parat. Habe ich einen Bauherrn angerufen, habe ihm das erklärt. Und dann fragt der Bauherr mich, Herr Götz, wie wollen wir es machen? Sag ich, ist ganz einfach. Sag ich, habe mit dem Holzbauer gerade telefoniert, die Fachwerkträger, die liegen in der Werkstatt. Der hat jetzt ein Zeitfenster, in den nächsten 2 Wochen das Ding aufzurichten, weil dafür war es eingeplant. Unter all dem Wissen, was ich jetzt habe, stellen Sie das Bauwerk bitte auf. Das wird stehen bleiben, dafür habe ich unterschrieben und kann auch sehr gut schlafen dabei. Das Einzige, was uns fehlt, ist jetzt eine CE-Kennzeichnung für Ihr Holz. Wir haben aber eine ZDE, auch wenn die rein formell jetzt vielleicht nicht der Bauprodukteverordnung entsprechen mag, aber sie bescheinigt eindeutig, dass das Holz doppelt so viel trägt, als das, was wir statisch angesetzt haben. Das ist für ihn eine plausible Erklärung. Der Holzbauer hat sich gefreut, das Ding steht längst. Es ist auch schon, nee, ich glaube, richtfest war. Es wird jetzt im September irgendwann noch fertig eingeweiht. Das heißt, da steht jetzt ein Bauwerk rein formell. Wenn es die oberste Bauaufsicht auseinander nimmt, kriegt das keine Zulassung, keine Genehmigung, darf nicht betreten werden.
Oh Gott.
Soweit sind wir. Das ist das, was ich meine. Die Schweizer lachen uns aus dafür. Als ich in der Schweiz die Geschichte erzählt habe, die haben sich nicht mehr eingekriegt. Keine Chance. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, den wir hier treiben. Und wo ich sagen muss, Leute, ich unterschreibe dafür. Ich unterschreibe dafür. Darf ich aber nicht in unserem Land. Einfach mal was unterschreiben. Also das ist als Geschichte, die geht ins Kuriose.
Ja, beeindruckend.
Und das ist eine dieser Anekdoten, die ich in den Anfangsjahren häufig erlebt habe, wo ich häufig zu meiner Frau gesagt habe, lass sein, wir gehen nach Hause. Denn für mich nach Hause bedeutet damals, zurück in die Schweiz. Das fragt ja keiner.
Ja, kurios. Ja, aber diese Festigkeitskennwerte, das ist auch eine spannende Sache. Zu welchem Zeitpunkt die gemacht wurden. Ich glaube, ich habe nochmal was gehört. Es war nicht die Festigkeitskennwerte, sondern die Wärme, der Lambda-Wert vom Holz.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine Diskussion. Ich glaube, in Österreich, im Bundesland Salzburg, richtig, haben die, glaube ich, einen neueren, moderneren oder einen jüngeren Wert, den sie hernehmen dürfen und können dadurch, weiß nicht, 20% Wandstärke einsparen oder sowas. Also ich paraphrasiere hier ganz, ganz grob.
Das ist also, man nennt das so ein Stück weit ein dynamischer U-Wert, dass man sagt, ja, Holz in Abhängigkeit der Feuchtigkeit dämmt besser oder dämmt schlechter. Und eben die Werte, die wir ansetzen, sind sicher sehr konservativ. Aber dies zu ändern, vor allem gegen die Lobby der anderen, so muss ich das ja mal ganz klar ausdrücken, schon eine echte Herausforderung.
Ja. Und wir haben ja gemerkt, da haben wir auch genug andere Baustellen.
Ja, also ich sag, bevor man an so einer Zahl dreht, wäre es erstmal wichtiger, allgemein mal an den Rahmenbedingungen ein bisschen zu drehen.
Okay, Tobias, aber jetzt entlass uns bitte gut gelaunt. Jetzt wollen wir nämlich noch eine witzige Anekdote aus deiner Wanderschaft hören.
Es war aber eher so bitter,
also eher so ein bitteres Lachen.
Ah, wie toll, du glaubst gar nicht, wie wir hier schon im Haus drüber gelacht haben, gleichzeitig aber auch den Kopf geschüttelt haben.
Ja,
weil es die Absurdität letztlich zeigt. Also jeder denkt, er ist im Recht, mhm. aber keiner möchte Verantwortung übernehmen. Mhm. Genau darum geht's. Und mhm. das ist für mich das Fatale dabei. Mhm. Oh ja. Und irgendwann kann ich es nur noch so sehen, wie der Mainzer Obermessdiener von der Mainzer Fasernacht. Ja, wer die Welt als Narretei begreift, erlebt so manche frohe Stunde. Wer sie ernst nimmt, geht daran zugrunde. Und so muss man es wirklich sehen.
Wahrscheinlich. Ja. Mhm.
Jetzt noch eine lustige Verwandtschaft.
Genau. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie, also ich habe, man trifft da immer mal Leute, die diese Wanderschaft gemacht ja. haben. Und ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand so viele Länder auch abgedeckt hat wie du. Also meistens kennt man so, ja, Österreich, Deutschland. Aber dass man jetzt dann auch nochmal über den Atlantik fliegt und so. Das
ich war lang nicht der Reisewütigste.
Nee.
Also da okay. gibt es Kollegen, die waren viel, viel mehr unterwegs.
Okay. Ja.
Naja, nö, aber es gehört ja mit dazu.
Ja.
Schon gut so.
Gut.
Ja. Ich muss jetzt auch wieder aufpassen, keine Namen zu erwähnen. Das ist ja auch immer, immer schwierig. Ich sage auch nicht, wo das war. Das ist auch wichtig, weil nicht, dass es irgendwann noch zur Nachforschung kommt, auch wenn es über 25 Jahre her sind.
Du kannst auch so Decknamen vergeben.
Ich werde
einen
Decknamen werde ich verteilen gleich. Keine Sorge. Ich sage nicht, wo wir waren. Ich war auf dem Richtfest. Das ist der größte Dachstuhl, den ich je mit der Hand abgebunden habe. Das waren knapp 60 Kubikmeter Holz. Das ist schon eine ganze Menge. Das war für ein größeres Bauwerk, war das. Und dann war irgendwann Richtfest. Ja, war natürlich eine Ehre, Richtfest. Und ich muss den Abend auch nicht mehr fahren, aber wir haben es uns alle gut gehen lassen. Zumindest derjenige, der gefahren ist, hat jetzt auch ein Bier getrunken oder zwei. Das gebe ich zu, aber er war nicht besoffen. Das kann ich dazu sagen. Es war jetzt niemand von uns da völlig, völlig besoffen. Hat ein schönes Fest eben, holzbautechnisch und auch mit dem Bauherrn zusammen und sind dann irgendwann um 11, 12 Uhr gen Heimat gefahren, respektive da, wo wir gewohnt geschlafen haben während der Zeit. Und saßen so viert im Auto. Und dann waren wir eigentlich kurz vor dem Ort, wo wir hin mussten, und dann haben wir gesagt, oder hat der Fahrer gesagt, ja, ich nehme jetzt hier den Feldweg, sparen wir uns den Umweg. Das ist einfacher. Und kaum sind wir auf den Feldweg, es war so ein landwirtschaftlicher Weg, abgebogen, ging auf einmal das Blaulicht an. Stand die Polizei rechts in der Einfahrt und hat Verkehrskontrolle gemacht. Was wir denn überhaupt schon an dem Weg hier langfahren würden, ist ja ein landwirtschaftlicher Weg, dürfen wir ja gar nicht. Dann gucken die ins Auto, sehen halt vier Leute in Zimmermannsmontur da drin sitzen. Ja, wo kommt ihr her? Ja, nach Arbeit sah es ja nicht wirklich in dem Sinne mehr aus, obwohl wir die Kluft dann hatten. Ja, wir kommen vom Richtfest. Oh, Alkohol getrunken? Jo. So, und dann der Fahrer, ich nenne ihn jetzt mal Helmut Schneider. Ja. Fahrer gibt die Papiere rüber und ich habe schon gemerkt, der Helmut war dann ein bisschen fickerig. Eben, zwei, drei Bier, damals war noch 0,8 die Grenze, Alkoholgrenze. Ja, sind schon ein paar Jahre her. Der Polizist nimmt den Führerschein so in die Hand. Helmut Schneider. Sagen Sie mal, haben Sie einen Bruder, der Wolfgang heißt? Dem Helmut gehen die Augen auf. Sie kennen meinen Bruder? Ja. Ich war derjenige, der ihm letztes Jahr den Führerschein abgenommen hat.
Oh.
So sagt er zu dem. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was in dem Auto los war. Vier Mann wirklich am Krölen, beziehungsweise drei Mann am Krölen und einer, der keinen Spaß mehr verstanden hat. Das heißt, der Helmut ist ausgestiegen, dann musste der blasen. Bei 0,8 hat es aufgehört. Mhm. Genau 0,8, also was die Grenze auch war. Mhm. Jo, jetzt standen wir da. 0,8, Polizist guckt ihn an, er sieht uns. Wie weit habt ihr es denn noch? Ja, 3 Kilometer. Ja, lasst das Auto stehen. Ich glaube, ihr könnt nach Hause laufen. Das war es für euch heute. Der Helmut hat den Führerschein behalten. Ich war von überzeugt, na, 0,8, wahrscheinlich wird er auch einen Tick mehr gehabt haben, aber nicht wirklich viel mehr. Die 3 Kilometer nach Hause laufen, war das Lustigste, was ich je im Leben erlebt habe. Und allein der Spruch, haben Sie einen Bruder, der Wolfgang heißt, den habe ich bis heute nicht vergessen, der Inbegriff dessen an Sarkasmus oder wie ich es immer bezeichnen soll.
Mhm.
Ehrlich, eine meiner lustigsten Geschichten, ist schwierig zu erzählen, aber ich hoffe, dass ich es einigermaßen rüberbringen konnte, also da im Auto gesessen zu sein. Genial.
Mhm. Ja, gerade bei so Situationen mit Polizei an Grenzkontrollen, sonst was, wenn da dadurch, dass man da irgendwie angespannter ist, wenn da irgendwas Witziges passiert, finde ich, löst sich die Spannung immer noch explosiver.
Total, als er dann 08 hat, haben wir alle wieder gelacht. So. Dann sahen die ja, also Auto stehen lassen, haben wir gesagt, ja. Herrlich.
Ja.
Herrlich.
Ja.
Wunderbar.
Ich überlegt, ob ich noch eine Gegenanekdote eigentlich zum Thema Grenze jetzt erzähle.
Ich glaube, wir haben das unser Soll erfüllt. Okay. Das können wir uns gleich privat erzählen.
Okay.
Also vielen Dank für die Anekdoten, die vielen, und den kleinen firmen jungen Tobias Götze rundum stark.
Ich bedanke mich auch. Schön, dass ihr da wart, dass ihr den Weg gefunden habt, die Möglichkeit gebt.
Tolles Büro habt ihr auch hier. Also sehr schön auch anzusehen.
Können wir vielleicht gleich noch angucken.
Das machen wir auf alle Fälle.
Das war unser Gespräch mit Tobias Götz. Wir hatten großen Spaß, auch wenn es im Laufe des Gesprächs manchmal wirklich schwer geworden ist, Tobias vor lauter Pirmin Jung nicht auch mit Pirmin anzusprechen. Und einmal ist mir das ja auch nicht gelungen und ich habe Witold mit Pirmin angesprochen. Ups. Nachdem Tobias bereits uns so ein tolles Fundstück mitgebracht hat, haben wir beschlossen, dass wir mein Fundstück, das ich vorbereitet hatte, einfach fürs nächste Mal noch aufbehalten. Und im Anschluss an unser Gespräch haben wir auch noch Tobias Büroräume in Remagen angeschaut, beziehungsweise Pirmin Jung Büroräume in Remagen. Und wir müssen schon sagen, hier spürt man die Begeisterung und auch die Expertise für den Werkstoff und Baustoff Holz wirklich im ganzen Gebäude. Und damit auf Wiederhören.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.